Hallo.
Guten Tag.
Hallo.
Willkommen zur dritten Nerdic Talking Folge. Diesmal mit
Bastian,
Mario
und Thorsten. Alle drei zum ersten Mal.
Als Trio. Genau. Wiedervereint.
Wiedervereint zum ersten Mal. Genau. Und wir fangen auch direkt an mit einem interessanten Thema, was dazu beitragen kann, dass man sich vielleicht die nächsten zwei Stunden vielleicht direkt spart oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Denn ich habe mal eine Theorie mitgenommen hierhin, die nenne ich so unter der Überschrift Podcast macht einsam. Und das jetzt sogar im zweifachen Sinne sogar. Der erste Sinn ist, so kenne ich es zumindest, wenn ich im Auto fahre, dann höre ich mir halt sehr gerne einen Podcast an. Und wahlweise könnte ich natürlich auch im Auto jemanden anders anrufen, alte Freunde nochmal anrufen, sonst irgendwo mich melden. Aber da das Podcast hören ja so schön ist und man ja eigentlich, das ist ja so ein bisschen wie so eine Unterhaltung mit Freunden, hört man irgendwas, wobei man sich ja jetzt selber nicht dabei unterhält, entscheide ich mich halt oft dazu, einfach Podcast zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja, kritisch ist, glaube ich, erst in dem Moment, wenn man dann sagt, hör mal, nett, dass du mich anrufst, aber ich lege jetzt mal auf, weil ich möchte jetzt meinen Podcast weiterhören.
Und am allerschlimmsten, wenn man dann den eigenen Podcast gerade nochmal hören
richtig,
möchte, weil das ist dann eigenen. An Narzissmus auch nicht mehr zu übertreffen. Nein, du hast es irgendwann mal festgestellt, dass ich scheinbar mittlerweile sehr vermehrt Podcasts höre.
Genau.
Weil ich dich ja sonst immer auf meinen langen Fahrten angerufen habe und dann irgendwann plötzlich nicht mehr. Und dann hat Mario sich gewundert. Ruhiger.
Genau.
Aber ich habe auch mittlerweile so viele Dinger, die ich mir mal anhöre, dass ich dann, glaube ich, auch mal demnächst den einen oder anderen rausstreichen muss. Mhm. Dann kann ich auch mal wieder telefonieren. Ja, und das Schlimme ist jetzt ja, ne, schon mal war es ja dann, also im Endeffekt, wir haben uns einfach weniger unterhalten, aber schon mal ja doch noch. Und jetzt, wo wir uns dazu entschieden haben, hier dieses gemeinsame Format zu machen, dürfen wir uns ja eigentlich auch die Woche gar nicht mehr unterhalten, weil sonst ist es relativ uninteressant,
genau,
sich das mal zu treffen.
Das ist jetzt dieser doppelte Sinn, den ich sagte. Bei uns kommt jetzt noch hinzu, dass wir sagen, ach, darüber, da unterhalten wir uns doch lieber beim Podcast mal drüber, anstatt dass wir uns da vorher drüber unterhalten.
Ja, sonst müssen wir immer mal die Themen recyceln und immer wieder über das Gleiche sprechen, worüber wir schon vorher drüber diskutiert haben.
Genau, das wollen wir ja auch nicht.
Eine Lösung, die ich an der Stelle anbieten kann, ich höre den jetzt immer einfach beim Arbeiten. Also ich höre jetzt Podcasts beim Arbeiten. Ist halt, weil alle denken, ich höre Musik und muss dann aber zwischendurch immer lachen oder so. Das ist dann auch ein bisschen komisch, aber weil Musik hören ist, glaube ich, akzeptiert im Großraumbüro mit Kopfhörern, weil alle denken, du bist einfach nur genervt, weil es zu laut ist.
Okay.
Ich höre dann aber auch schon mal zwischendurch ein bisschen Podcasts.
Ja, das würde ich, glaube ich, nicht können, weil
ich kann
wenn
das schon.
Ich einen Podcast ich höre, deswegen höre ich es auch gerne beim Autofahren. Ich finde, da muss man sich schon konzentrieren drauf und dann noch nebenbei.
Je nachdem, es ist, was schon du so, machst. Ja, ist schon so, dass ich hauptsächlich arbeite und nebenbei den Podcast höre. Also von daher.
Das muss man jetzt hier auf jeden Fall mal so festhalten. Ne?
Nee, es ist auch sonst so.
Mhm.
Ja.
Ja, also es ist schon, Podcasts sind schon ein Medium, was man für sich alleine konsumiert und deswegen, wie gesagt, telefoniert man dann vielleicht nicht mehr mit den Leuten.
Schön war ja Melanies Kommentar zu, weil ich höre das auch manchmal, wenn ich nicht alleine bin, also sprich irgendwie einfach am iMac und Melanie sitzt daneben und ist dann natürlich auch immer schon nicht ganz so erfreut darüber. Und als ich dann mal irgendwann sie unseren habe Probe hören lassen, hat sie nur, also wortwörtlich, Zitat, hört sich genauso an wie der Quatsch, den du sonst hörst.
Das ist ein Kompliment,
ist halt
oder?
In dem Fall wahrscheinlich ein Kompliment gewesen, ja. Aber ja. Naja, aber du bist, glaube ich, schuld, dass wir überhaupt irgendwann, also Mario ist, glaube ich, schuld, dass ich mit dem Podcast angefangen hatte, irgendwann mal zu hören. Was mich immer bombardiert mit allem Möglichen.
Mhm.
Wobei dann Marco, ein Kunde, dann irgendwann mir nochmal was erzählt hatte und dann erst habe ich geglaubt, dass es
erst, dass es von zwei Leuten gehört
genau,
hast, ne?
Zweimal und dann habe ich es geglaubt, ja.
Ja, vielleicht können wir irgendwann mal, wenn wir weniger Themen haben, auch nochmal unsere Podcast mal so zusammenstellen und sagen, wer was hört, ein paar Podcast-Empfehlungen.
Ja, wer Thema im Moment eine Podcast-Empfehlung haben möchte, der muss einfach nur bei den abonnierten Nerdic Talking, also erzähl du es, Bastian.
Ich habe heute bei meinem Apple TV unseren Podcast mal aufgerufen und dort stand, wir sind ja noch relativ frisch und unten stand direkt, Kunden, die diesen Podcast abonniert haben, abonnierten auch. Und da habe ich mir gedacht, gut, das wird jetzt höchstwahrscheinlich die Podcast-Liste von Thorsten sein, die er abonniert hat. Ja, das traf auch ziemlich zu. Das waren viele dabei, die, die ich Thorsten so zutrauen würde.
Ja, ich gucke nachher auch mal rein.
Aber dann fangen wir doch mal mit dem ersten richtigen technischen Thema an. Und zwar das Samsung Galaxy S4.
Genau, ganz frisch vorgestellt.
Man muss jetzt dazu sagen, ich sitze hier mit zwei Apple-Fanboys zusammen, weswegen das wahrscheinlich eine sehr einseitige Geschichte wird.
Stimmt aber nicht ganz. Mario ist auch ziemlich offen.
Genau, ich hatte früher auch mal ein Android-Telefon. Das zweite, was es in Deutschland gab, hatte ich.
Okay.
Das Android-Telefon. Das war auch, hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt mittlerweile mache ich mir halt weniger Gedanken darüber, weil ich ja weiß, was ich habe. Wobei das S4, da sind ja ein paar technische Details bei, die jetzt schon beeindrucken und ein paar und auch Softwarelösungen. Ist ja nicht nur, dass sie sich nur noch auf die Specs konzentrieren, sondern auch softwareseitig da so ein paar Features eingebaut haben, die ich jetzt auch ganz schön finde.
Wisst ihr da irgendwas, ob diese Software-Features auch als Update für das S3 rauskommen sollen? Oder?
Ich meine, ich hätte mal was gehört, dass sie da auch was planen, okay. Aber ist wohl noch nicht so weit.
Also später.
Teilweise dann, ja, vielleicht. Okay.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, welche Android-Version das S3 einsetzt. Ich weiß, das S4 hat die Version 4.2.2, aber welche jetzt die das S3 einsetzt, weiß ich gar nicht aus dem Kopf.
Ich glaube, da ist lange versprochen, dass sie die aktuelle Android-Version kriegen und die soll jetzt auch gerade, ich weiß nicht genau, aber ob die jetzt rausgekommen ist.
4.1, also 4.1 glaube ich, ist noch rauskommt. Auch schon. Man könnte es jetzt wieder eben schnell googeln, aber das ist, glaube ich, nicht so interessant.
Aber wie gesagt, die Features, die dieses Telefon bietet, fand ich schon stellenweise beeindruckend und stellenweise wirklich sehr, sehr sinnvoll. Also Kamera hat sich ja erstmal gut, ist jetzt eine 13-Megapixel-Kamera. Für mich jetzt nichts so Wildes, weil Megapixel ja sowieso nicht wirklich zählen oder beziehungsweise nicht darüber entscheiden, ob es nachher ein gutes Foto wird oder nicht.
Siehe iPhone,
wirst du jetzt bestimmt wieder in der Richtung meinen, dass es weniger Megapixel macht, aber deiner Meinung nach bessere Fotos.
Es macht schöne Fotos.
Gut, schöne Fotos machen andere Handys auch. Es gibt aber, die streiten sich ja momentan so ein bisschen, was heißt streiten sich momentan? Ich fand es sehr lustig, ich habe nebenbei jetzt noch gelesen, HTC hat auch so ein Telefon rausgebracht, HTC One irgendwas, wo sie jetzt geschrieben haben, sie haben keine Megapixel, sondern Ultrapixel.
Okay.
Und da hieß es dann, es sind 4,3 Ultrapixel. Im Endeffekt heißt das aber nichts anderes, als dass diese 4,3 Ultrapixel sind Megapixel, also sind 4,3 Megapixel, aber die nehmen ein wenig mehr Licht auf. Mhm. Und dadurch hast du gerade Bilder, wenn du in dunkleren Räumen Fotos machst, hast du halt deutlich weniger von diesem Bildrauschen da drin, weil halt dieser Sensor deutlich mehr Licht aufnimmt.
Das hast du ja eh oft, dass je höher die Megapixelzahl ist, dass du dann einfach nur ein rauschigeres Bild hast. Also, weil der Sensor an sich bleibt ja so klein, wie er ist. Und ja. Aber naja, Marketing.
Ja, wie gesagt, klar. Jetzt heißt es dann Ultrapixel ja, und dafür hast du dann ein helleres Bild. Aber okay. Um nochmal wieder zurück zum Galaxy zu kommen. Es ist, glaube ich, von der Größe her hat sich nicht viel verändert zum S3.
Doch, es ist ein bisschen, also die Abmaße sind gleich geblieben. Aber
das Display ist größer, genau. Das ist jetzt 5 Zoll, vorher war es, glaube ich, 4, irgendwas. Aber das ist halt jetzt fast rahmenlos. Also sehr, 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 sehr gut das Gehäuse ausgenutzt. Ich weiß, ich wollte es, ist mir gerade eingefallen, ich wollte es im Vorgang zu dem Podcast noch nachgucken. Ich weiß nämlich nicht, wie schwer das iPhone 5 ist. Aber ich weiß, dass das Galaxy jetzt 130 Gramm wiegt.
Ja, Plastik ist nicht so schwer.
Ich glaube, es ist aber trotzdem noch schwerer als das iPhone, hatte ich irgendwo gehört.
Also 130 Gramm sind es. Das ist irgendwie noch wieder ein bisschen flacher geworden. Und aber wie gesagt, von den Abmessungen ansonsten hat sich nicht viel geändert. Ich habe mit dem Prozessor mich dann noch ein bisschen beschäftigt. Das fand ich hochinteressant. Weil du hast ja das Problem, bei einem Prozessor, gerade bei einem Telefon, hast du nur eine gewisse Menge Akkuleistung. Und wenn du jetzt einen Prozessor hast, der hohe Leistung bringt, saugt dir das ziemlich schnell dein Telefon leer. Und da ist ja immer diese Krux, 90% der Zeit, die du dein Handy benutzt, benutzt du kaum Prozessorleistung, weil es ist den größten Teil sowieso entweder Standby oder du rufst vielleicht mal Mails ab oder kriegst eine SMS oder benutzt halt jede Menge Anwendungen, die keine Prozessorleistung benötigen. Weil dann hast du zwischendurch mal Anwendungen, wie du spielst ein Spiel auf deinem Handy oder du hast eine sehr, sehr aufwendige Website oder halt etwas Prozessorintensiveres. Und in dem Moment bricht dann die Leistung ein, weil der Prozessor vielleicht nicht gut genug ist. Aber das ist halt das, wo dann subjektiv jeder erstmal denkt, oh, jetzt habe ich ein langsames Telefon, weil das Spiel ruckelt oder die Seite sich viel zu langsam aufbaut. Da haben die eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Und zwar haben die da einen 8-Kern-Prozessor, der die Big-Little-Technik einsetzt. Heißt, es sind 4 Rechenkerne, die darauf optimiert sind, Strom zu sparen, und 4 Rechenkerne, die darauf optimiert sind, Leistung zu bringen. A7, also 4 A7-Kerne, die Strom sparen, und 4 A15-Kerne, die ziemlich viel Leistung bringen. Also das ist halt das Problem, dass die Architektur von diesen Prozessoren komplett anders ist. Die Pipelines sind komplett anders. Die Befehlsverarbeitung ist komplett anders, ob du Strom sparst oder nicht. Und da ist halt 90% der Zeit benutzt halt die kleineren Kerne, beziehungsweise die leistungsschwächeren Kerne, die den Akku nicht leer saugen. Aber wenn du dann eine App startest, die viel Rechnerleistung braucht, schaltet er auf die anderen 4 Kerne um, die wieder Leistung bringen, was die Akkulaufzeit deutlich erhöht.
Diese 8-Kern ist aber jetzt bei dem ersten Modell noch nicht dabei, oder?
Es gibt 2 Modelle. Es gibt es einmal im 4-Kern und es gibt ein 8-Kern-Modell. Mhm. Also man kann da dann wählen, welche Version man haben will. Der 4-Kern ist auch generell ein bisschen leistungsfähiger. Also der 4-Kern ist sogar leistungsfähiger als die 4 starken Kerne von dem 8-Kern. Ich glaube, der 4-Kern hat irgendwie 1,9 Gigahertz oder so pro Kern, und der 8-Kern hat 1,6 Gigahertz pro Kern, irgendwie so in dem Rahmen lag das. Aber der 4-Kern benutzt dann halt wieder deutlich mehr Akkuleistung.
Ist das was sich jetzt Samsung ausgedacht hat, oder ist das einfach zugekaufte Technologie und das kann bald jedes andere Android-Handy
also dann auch? Es ist generell eine ARM-Technologie, die halt, also eine ARM-Technologie, die Big Little heißt, ist für einige Tablets jetzt auch geplant und ist jetzt das Samsung Galaxy S4 ist so gesehen mehr so der Vorreiter, der das jetzt mal einsetzt und zeigt, wie es funktioniert.
Okay.
Aber ich finde es halt generell eine super Idee. Das ist halt, hat ja damals mal damit angefangen, damals gab es ja bei AMD und Intel auch immer dieses Wettrüsten, dass immer höhere Gigahertz-Zahlen kamen und immer mehr Leistung, und der muss jetzt so und so viel Gigahertz haben. Und dann hörte das irgendwann mal auf, das war so kurz vor 4 Gigahertz, und dann sind sie auf einmal auf die Idee gekommen, na, das macht jetzt nicht so wirklich Sinn, weil wir da auch Strom verbrauchen ohne Ende, fangen wir doch mal an, das auf mehrere Kerne zu verteilen. Das ist jetzt da natürlich ein bisschen negativ aufwartet ist, das ist jetzt glaube ich schon 8 Jahre her. Intel kam ja am Anfang mit dieser Hyper-Threading-Technologie, die wie so Vorreiter davon waren, sag ich mal. Das waren ja keine echten genau. 2 Kerne, sondern nur so virtuelle 2 Kerne. Aber es ist jetzt 8 Jahre her und ich würde mal sagen, noch nicht mal 50% der aktuellen Software unterstützt mehr Kerne, sondern die meiste Software läuft trotzdem nur auf einem Kern. Mhm. Also es ist halt immer auch eine softwareseitige Geschichte. Die Software muss das ja dann dementsprechend weitergeben. Es bringt es mir, 8 oder 10 Kerne irgendwo in einem Rechner zu haben, wenn die Software nur einen anspricht.
Ja, und das ist dann in erster Linie, glaube ich, auch wieder Frage von dem SDK, also jetzt bei Mobiltelefonen und sowas, oder auch unter, also einfach nur wieder so ein bisschen den Seitenhieb hier, weil da ist halt eben Apple auch recht stark, was das angeht, weil die halt auch unter Mac ein echt nettes Framework haben, wenn du da mehrere Threads befeuern willst, weil das ist schon so, Multithread-Programmierung ist, glaube ich, schon nicht ganz so easy, weswegen auch verständlich ist, dass es nicht jede Kochbuch-App dann unbedingt wunderbar selber beherrschen würde oder sowas.
Aber da finde ich ja gerade dann jetzt diese neue ARM-Architektur sehr, sehr spannend in dem Sinne, weil du ja als Softwarehersteller von Anfang an einfach sagen kannst, okay, ist meine Software jetzt eine Software, die nicht so viel Rechenleistung braucht, oder ist meine Software eine, die viel Rechenleistung braucht? Und du musst das ja so gesehen dann nur an den entsprechenden Prozessor senden oder an den entsprechenden, also ob du das jetzt an die A7-Prozessoren schickst oder an die A15-Prozessoren. Du hast so gesehen vorher Wahlfreiheit.
Ja, da haben wir aber einmal, also da ist, finde ich, wieder so ein bisschen das Problem in dem ganzen System Android, weil jetzt hast du Samsung Handy, was jetzt als erstes Big Little oder wie hieß es?
Big Little heißt die Technik, okay, von Arm, ja.
Big Little Technologie unterstützt. Dann hast du ein HTC Bla, was es nicht kann, was dann aber von den Leistungsmerkmalen her ähnlich ist. Und dann hast du irgendein anderes, günstigeres Telefon, was wieder ganz anders ist. Das ist im Prinzip so, das, was man unter Windows kennt, wenn man ein Spiel spielen möchte, muss man erstmal 5 Semester Informatik studieren, bis man in der Lage ist, das Spiel einzustellen, dass es auf der Hardware optimal läuft. So ein bisschen. Und das wirst du ja dann da auch vielleicht wieder so ein bisschen
aber das bekommen. Ist ja, das dann, ne? Ist ja der, also A ist das ja immer, wenn du Vorreiter bist mit irgendeiner neuen Technik, dann wirst du am Anfang wenig Softwareunterstützung haben. Das ist ja, gehört zum System. Und B ist das ja Wahlfreiheit. Also du kannst das ja, der starke Teil des Rechners ist ja immer noch so stark wie in anderen Handys der normale Rechner, der da drin ist. Und somit kannst du ja einfach sagen, okay, ich schicke das jetzt erstmal nur an den starken. Aber du hast halt die Möglichkeit, dass wenn du stromsparende Apps erzeugen willst, dann kannst du sie an einen stromsparenden Prozessor schicken, ohne dass du jetzt darauf angewiesen bist, den leistungsstarken Prozessor ansprechen zu müssen.
Mhm. Ist jetzt aber nichts, was das Handy von alleine kann, sondern da muss schon immer in der App vorgesehen sein, dass es jetzt gerade stromsparend laufen
das
kann.
Ist, ja, so. Das ist ja eine Software-Sache. Also die Software spricht ja an.
Gut, hätte ja auch sein können, dass einfach das Handy merkt, ja, die idelt hier vor sich rum, schicke ich die mal dahin. Und wenn es dann plötzlich anfängt, Leistung zu ziehen, dann...
Also es gibt auch so eine Funktion da drin, ja, die das erkennt. Mhm. Aber das ist, also generell ist es erstmal für der Software eigentlich vorgesehen. Die Software kann sagen, wo es hinschicken will.
Okay, ja gut.
Aber ich finde, du hast was Interessantes gesagt. Du hast nämlich gesagt, die wären Vorreiter in einer Technik. Und das finde ich an der Stelle ganz interessant, denn so... Ich sag mal, aus der Vergangenheit hatte ich immer das Gefühl, da wird immer ziemlich viel nachgebaut von dem, was man vielleicht vom iPhone halt schon kennt. Und hier sind ja wirklich jetzt ein paar Sachen. Einerseits halt diese technischen Features, aber als auch eben so ein paar Software-Features, wie zum Beispiel diese Videofunktion, dass man auf das S4 drauf guckt, sich ein Video anguckt. Wenn man dann wegguckt, dann erkennt halt die Kamera anhand deiner Augen, wo du hinguckst und stoppt dann das Video und wenn du dann wieder hinguckst, dann läuft es dann halt weiter.
Genau.
Solche Sachen finde ich halt interessant, dass Samsung da sich so eben was Eigenes aufgebaut hat. Das finde ich jetzt schon mal bemerkenswert an diesem Telefon. Auch wenn es vielleicht nur eine Evolution ist vom S3 her, aber trotzdem sind irgendwie eigene Ideen reingekommen und das finde ich toll.
Ja, das ist, ich weiß nicht mehr, wie das... Also das heißt ja jetzt irgendwie Smart Pause oder so, dieses System, dass man irgendwie drauf guckt und dann läuft das Video und wie du gerade schon gesagt hast, man guckt nicht mehr auf das Handy und er macht so lange, pausiert das so lange, finde ich auch eine super Technik. Es hieß vorher irgendwie Smart irgendwas anderes, ich weiß es nicht mehr, für das S3, das war ja dieses, dass es automatisch das Display ausschaltet, wenn du nicht drauf guckst. Mhm. Das ist weiterhin drin, aber wie gesagt, dieses Smart Pause ist jetzt neu dazu gekommen. Also viele Sachen, die ich auch von der Software her unheimlich angenehm finde, jetzt mal im Vergleich zu anderen Handys, auch dass du das Display steuern kannst, ohne es zu berühren. Ja. Finde ich auch eine super Geschichte, dass du oben drüber zum Beispiel gehen kannst, über das, also du bist ein paar Zentimeter mit deiner Hand über dem Display und kannst damit Wischgesten machen oder irgendwas antippen, sage ich jetzt mal, ohne dass du wirklich das Display antippst. Finde ich auch super, weil ich finde nichts Nervigeres als einmal am Tag oder alle 2 Tage mal einmal über das Display wischen zu müssen, weil man ständig überall drauf gedrückt hat oder so. Finde ich deutlich angenehmer, wenn man das auch ohne Berührung
aber ich glaube, kann. diese Halbberührung ist doch nur, um jetzt zum Beispiel Details oder sowas rauszufinden.
Also man kann damit auch mit Seiten blättern oder ähnliches. Also es funktioniert auch.
Ja, stelle ich ja mir aber schwer vor, da immer so irgendwie 1 Zentimeter über der Oberfläche drüber zu sein.
Nein, du musst ja, wenn du dir wirklich so vorstellst, dass das irgendwie so flach liegt, kannst du einfach mit der Hand so eine Bewegung drüber machen und der scrollt halt weiter oder der schaltet halt um.
Da war aber, glaube ich, auch im Vorfeld ein bisschen mehr erwartet worden, gerade was diese Gestendinger da angeht und so, oder diese Gesichts- und Eye-Tracking-Geschichten und sowas. Da war sie dann auch enttäuscht, dass es jetzt nur dieses hier Smart Pause und sowas
nee, was mal gedacht war, wo sie ein bisschen enttäuscht, was heißt enttäuscht, das war halt ein Gerücht, was es vorher gab, was aber nicht gestimmt hat, ist, dass diese Scroll-Funktion, deinen Augen folgt. Ah,
ja, genau,
das heißt, dass wenn du nach unten guckst, dass das dann auch nach unten scrollt. Das gibt es jetzt zum Beispiel nicht. Aber gut, das war jetzt einfach ein Gerücht, was es vorher gab, was sich nicht bestätigt hat. Aber so generell finde ich halt, haben sie wirklich viel, viel Software implementiert, auch mit sehr, sehr viel sinnvollen Funktionen. Dieses von BlackBerry gibt es ja jetzt, dieses mit privat und geschäftlich getrennt. Das gibt es ja in dem Samsung Galaxy S4 jetzt auch. Heißt da, glaube ich, Knox, also wie Fort Knox.
Ah, das stimmt.
Dass du da halt private und geschäftliche Sachen trennen kannst und auch als Administrator für alle Handys des Unternehmens den Geschäftsbereich administrieren kannst. Also zum Beispiel sagen kannst, irgendeine Software sollen jetzt alle Handys kriegen und das wird dann automatisch an den geschäftlichen Teil, sage ich jetzt mal, von allen Handys gesendet.
Ja, das verschlüsselt dann auch die Daten, die auf dem Telefon drauf sind. Das denke mal, das ist auch eine interessante Funktion, die vielleicht für den Businessbereich wirklich zum Einsatz kommen könnte.
Also generell mit allen möglichen Techniken, die jetzt haben. Die Kamera lasse ich jetzt mal außen raus, weil die Kamera ist jetzt, geht so. Aber NFC, die Softwarelösungen, die da drin sind, dieser Smart-Prozessor, der entscheidet, ob er viel oder wenig Leistung braucht, sind sie mittlerweile schon wirklich sehr, sehr weit vorne in der Handytechnik. Und ich muss das jetzt mal hier so sagen, auch wenn ich weiß, dass ihr beide mich jetzt auseinandernehmen werdet. Ich denke, da haben sie mittlerweile auch schon einen Vorsprung zu den Apple iPhones aufgebaut, der erstmal entweder eingeholt werden müsste oder es müsste halt Apple mal mit einer Idee kommen, wo man sagt, okay, haben wir vorher nicht dran gedacht, aber das zum Beispiel auch LTE. LTE ist ja so ein Thema, was Apple nur mit der heißen Nadel anpackt und versucht, so wenig wie möglich anzupacken. Samsung Galaxy S4 unterstützt alle Frequenzen, die weltweit eingesetzt werden. WLAN unterstützt es, den AC-Standard, das ist jetzt auch der Nachfolger von dem N-Standard. Also Bluetooth 4.0 wird unterstützt sehr, sehr weit in der Unterstützung von aller möglichen Technik. Okay, die Sensoren hat jetzt auch einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Das ist jetzt die Frage, ob man das unbedingt braucht. Aber hat für alles Sensoren
unterstützt. Doch, denk an den ARD-Markencheck, wo sie das... Also, wo der Test war, ob das Galaxy S3 oder das iPhone besser ist. Und sie haben es herausgefunden, indem sie es in einem Glas Bier versenkt haben.
Gut, das Galaxy merkt jetzt, dass es nass ist.
Genau, da ist natürlich der Feuchtigkeitssensor jetzt...
Aber wo die Frau vorher sagte, stirb Samsung, als bevor das da reintan. Ne?
Also es ist einfach wirklich... sie haben schon sehr, sehr viel Technik integriert und sind sehr, sehr weit mittlerweile. Und ich finde, da ist mittlerweile das iPhone schon... etwas
gut,
etwas alt dagegen.
Ja, um das abzuschließen, das ist hier zu viel Android-Lobgesang gerade. Nein, der Denkfehler, den du machst, ist eben, dass es bei Apple nicht um Hardware geht, sondern es geht bei Apple um das große Ganze. Das ist Hardware, Software und Services.
Ja, wir haben ja auch gerade über viel Softwarelösungen gesprochen, die gut
ist. Ja, aber die eben alles, das ist genau das an Software, was du mitkaufst mit dem Gerät. Und danach wird es halt wahrscheinlich nicht viel zusätzliche Apps irgendwie geben, die du installieren kannst, die dann das zum Beispiel wirklich ausnutzen. Ne, einfach dieses...
wahrscheinlich ist kein gutes Wort, um zu sagen, etwas ist schlecht.
Nein, das ist nicht... Nein, es ist ja alles toll. Ich finde ja auch viele Ideen gut und hoffe, dass die auch adaptiert werden mal in die Apple-Welt dann vielleicht. Aber das große Problem, was ich mit Android einfach habe, das sind die Apps, das ist der Google Play Store, das sind die ganzen komischen... inoffiziellen Dinger, die es da gibt, das ist halt, du hast dann von vornherein ein Handy, welches den gleichen Status hat wie ein gejailbreaktes iPhone. Und ein gejailbreaktes iPhone ist halt eben auch, naja, der Mario hat neulich das erste Mal ein iPhone gejailbreakt und kann uns ja mal ein bisschen davon berichten. Und auch vor allen Dingen, ob es da schon Ärger gab vielleicht nachher.
Ärger gab es noch nicht, aber es ist schon beeindruckend. Denn jetzt ist zum Beispiel auf dem Home-Bildschirm, unten wo der Slider ist, ist jetzt so ein kleiner Pac-Man. Und den kann ich jetzt zur Seite schieben und kann dann den Home-Bildschirm damit aufmachen. Also ganz tolle Anpassungen gehen da. Das richtige Killer-Feature. Aber vielleicht nochmal eben zurück zum Samsung wollte ich nochmal eins sagen. Und zwar... ist ja jetzt auch noch rausgekommen, dass Samsung verändert ja die Software, die eigentlich von Android schon so vorgegeben ist. Und in dieser Veränderung sind jetzt nochmal Sicherheitslücken entstanden. Das heißt also, das Android-System ist vielleicht sicher oder vielleicht nicht, weiß man nicht. Aber durch halt diese hardware-seitigen Eingriffe sind jetzt nochmal zusätzliche Sicherheitslücken in alten und in neuen Geräten auch entstanden.
Wie diese Geschichte, wo du eine URL aufrufst und dein Handy wird gelöscht oder nochmal zusätzliche Sachen jetzt?
Ja, ich weiß es jetzt im Einzelnen nicht, was es ist, aber ich finde das schon, sagen wir mal, erschreckend, dass dann die Hersteller einfach was oben drüber bauen und dann dadurch nochmal zusätzliche Lücken eigentlich ins System einschleusen.
Ja, das ist ja ein generelles Problem, was du bei jeglicher Softwareherstellung hast, dass du die Fehleranfälligkeit hast, dass du irgendwo einen Fehler reinschrauben kannst. Und B, ich wüsste mal gerne, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Statistiken zu, wie viele iPhones auf dem Markt sind und wie viele Android-Geräte. Also ich meine jetzt nicht speziell Samsung-Geräte, sondern allgemein Android-Geräte. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es mehr Android-Geräte gibt als iPhones.
Glaube ich auch.
Und das ist das gleiche Problem für mich wie Mac- und PC-Welt. Wenn man sich da mit Fehlern oder mit Viren beschäftigt, ist es immer so, dass bei der PC-Welt deutlich mehr ans Licht gebracht wird und deutlich mehr Viren auftauchen, deutlich mehr Sicherheitslücken auftauchen, einfach aus dem Grund, weil es auch natürlich tausendmal interessanter ist, das verbreitetste System stärker unter die Lupe zu nehmen.
Also das sehe ich nicht so.
Aber guck mal, wie lange der iPhone-Jailbreak jetzt gedauert hat.
Ich glaube, dass mittlerweile ist der Mac und die iPhones sind jetzt nicht mehr so, dass da keiner Interesse dran hätte, da irgendwelche Sicherheitslücken irgendwie schadhaft auszunutzen. Sondern ich glaube eher, dass das System beim Mac wie auch beim iPhone halt anders aufgebaut ist. Deswegen gibt es eben dafür auch keinen sinnvollen Virenscanner, im Gegensatz zum Beispiel zum Android-Gerät, wo es schon sinnvolle Virenscanner gibt,
genauso wie auf dem PC. Das finde ich ja auch so ein Unding. Also ich finde diese Android-Welt auch interessant und werde mir auch irgendwann wirklich mal ein Gerät kaufen. Und zwar nicht nur, um es dann bashen zu können, wie ich manchmal behauptet habe, spaßeshalber, sondern auch, weil es mich auch schon interessiert. Ne? Aber als mir mal dann auch in so einem Gespräch jemand erzählt hat, ja, er hätte jetzt ja auch einen Virenscanner auf seinem Handy installiert, da habe ich halt auch nur mir an den Kopf gehauen, weil in was für einer Welt lebe ich bitte, wenn ich auf meinem Handy einen Virenscanner brauche? Dann brauche ich demnächst auch auf meiner Kaffeemaschine und in meinem Kühlschrank einen Virenscanner.
Das hängt einfach damit zusammen, dass das Handy, was du mittlerweile hast, ist das, was vor 4 Jahren ein PC war. Wenn du dir anguckst, was du da für einen Rechner drin hast, was du da für Software drin hast, das ist ja kein, das darfst du jetzt nicht mehr mit einem Telefon von vor 10 Jahren vergleichen.
Das stimmt ja auch. Ich habe ja normalerweise ein und das finde ich einfach schöner, ein System, was von vornherein sicher ist und alles, was auf dieses System drauf möchte, das muss ich dann auch erstmal gewissen Qualitätsstandards gegenüber beweisen können. Und das ist eben im Falle von einem Apple-Gerät, das ist halt eben der App Store, wo halt so ein Teil durchaus mal unter die Lupe genommen wird, bevor es freigegeben wird. Und eben im Google Play Store sollte so etwas auch stattfinden, finde ich. Weil es ja auch irgendwie so ein bisschen, das Ding ist halt von Google und der offizielle Store ist bereits vorinstalliert bei dir drauf. Da sollte man ja auch annehmen, dass das auf jeden Fall in Ordnung ist. Und da ist halt ständig irgendeine App drin, die einfach mal so ähnlich heißt und so ähnlich aussieht wie eine andere. Und dann eben einfach da irgendeinen Quatsch verteilt. Weil die Leute denken, sie kaufen sich da gerade, was weiß ich, Angry Birds 3 und haben dann aber irgendwie einen Quatsch sich installiert. Oder eben die Geschichte, dass da eine App auf dein, wobei das wohl mittlerweile vorher gefragt wird oder einmal gesagt wird, was die App machen möchte und du kannst dann immer noch sagen, nee, dann installiere ich sie lieber doch nicht. Die sagt halt hier, Achtung, die möchte gerne deine E-Mails, deine SMS und dein Adressbuch auslesen. Und wenn ich mir jetzt ein Spiel installiere und das möchte ich gerne meine E-Mails und Premium-Nachrichten senden. Das sind so die Features, glaube ich, die es da gibt. Wenn ich mir jetzt ein Spiel installiere und das möchte das alles machen, dann sage ich vielleicht, nee, dann lieber vielleicht doch nicht. Aber der geneigte Anwender liest ja auch nicht immer alles, was er da macht. Ja, und also einfach dieses, und das ist ja das, wo ich sagte, bei Apple geht es halt nicht um die Hardware alleine, sondern eben auch einfach mit die Kombination aus allem. Und bei den Services gehört eben für mich dazu, dass wenn ich ein Handy kaufe und dann eben diese Reglementierung in Kauf nehme, dass ich dann auch auf jeden Fall weiß, dass ich geschützt bin, mir irgendeinen Scheiß zu installieren. Dass ich mir da nicht... ne?
Gut, aber das ist halt, das ist bei Apple ja das generelle... generelle Vorteil, wenn man es jetzt mal so nehmen will, des komplett geschlossenen Systems. Das ist ja immer die Frage, das ist ja so diese ständige Gretchenfrage, was möchte ich haben? Möchte ich ein komplett geschlossenes System haben, wo ich einen Hersteller habe, der sich dieses geschlossene System natürlich auch vernünftig bezahlen lässt? Und dafür habe ich aber, wenn ich mich innerhalb dieses geschlossenen Systems aufhalte, ein sehr sicheres System und auch ein System, was halbwegs gut miteinander funktioniert. Oder ich habe etwas, was ein komplett offenes System ist, wie es die PC-Welt ist oder die Android-Welt, wo ich halt komplett frei konfigurieren kann und komplett tun kann und machen kann, wie ich möchte. Aber ich muss mich halt auch damit auseinandersetzen, dass ich vielleicht mal mich dann auch etwas intensiver damit auseinandersetze und nicht einfach bei allem okay klicke, was ich irgendwo sehe, sondern halt mich damit beschäftige. Das ist halt so eine, diese ständige Gretchenfrage. Natürlich kann ich in diese, ich nenne es jetzt mal, das soll nicht böse klingen, aber in diese gepamperte Apple-Welt mich reinsetzen, wo alles um mich rum erledigt wird, ich nicht mehr mich um viel kümmern muss und nur noch meine Apple-ID eingeben muss, oder ich habe halt diese komplett offene Welt.
Naja, gut, die Frage kann ich für mich so beantworten, dass ich sage, ja, ich möchte zumindest bei meinem Mobiltelefon auf jeden Fall mich nicht drum kümmern müssen, sondern da möchte ich eine Lösung haben, die einfach funktioniert. Wenn ich jetzt aber der Meinung bin, dass ich, obwohl ich ein Apple-Telefon habe, gerne mich mit diesen ganzen Problemen auseinandersetzen möchte, dann habe ich diesen bösen Jailbreak, den ich machen kann auf meinem iPhone neuerdings. Und der Mario, wie gesagt,
naja, Dings, vorhin schon, kannst auch schon
seit, ja, ganz schon immer, aber das iPhone 5 ist jetzt erst halt, ich glaube, einen Monat ungefähr geöffnet. Beziehungsweise nicht das iPhone 5, sondern die neue iOS-Version einfach.
Nein, Jailbreaks gibt es aber schon länger für.
Ja, aber immer ungefähr so ein halbes bis dreiviertel Jahr, nachdem die neue Software-Version rausgekommen ist, kommt dann auch mal endlich das erste Jailbreak. So, und der Mario, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, der hat einfach einen Jailbreak an seinem iPhone gemacht?
Nee, nicht an meinem.
Nicht an seinem?
Nein, sondern,
nicht an, ja, dann erzähl's einfach.
Ja, ich war halt involviert quasi in diesen Jailbreak. Hab jetzt, für mich war es halt Neuland und auch ganz interessant, dass man halt, sagen wir mal, so ähnlich wie bei Linux oder so weiter, man kann halt verschiedene Quellen dann hinzufügen in diesen Cydia Store, wo man dann Software mit runterladen kann. Und es gibt natürlich relativ viele Gimmicks, optische Gimmicks und auch andere Dinge. Was ich ganz interessant fand, war, dass es auch viele, wahrscheinlich auch gute Programme gab, die aber auch doch relativ viel kosten. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur was ist, denke ich, für Leute, die jetzt so diese Kostenlos-Mentalität, die sich denken, ich mache mal ein Jailbreak drauf und dann habe ich irgendwie alles umsonst. Denn es gab auch viele Sachen, die so optische Darstellungen waren, wo Programme 8 oder 10 Euro oder Dollar oder was auch immer kosteten. Also habe ich mich eigentlich schon darüber gewundert.
Aber die Intention von den meisten Menschen, die einen Jailbreak machen, ist meistens nicht, weil ich irgendwas individualisieren möchte, was sonst nicht geht, sondern es geht da ja schon oft um irgendwelche,
in dem Fall ging es eigentlich sowas auch darum, um so Sheets bei so bestimmten Spielen zu erreichen, wo derjenige dann sagte irgendwie, ja, guck mal hier bei dem Spiel, andere haben da was, ich wie lange für gespielt, ich bin jetzt 5 Minuten fertig, weil ich jetzt quasi den Charakter oder was es da auszurüsten gab, noch komplett dann ausgerüstet hatte.
Okay.
Da habe ich dann auch gefragt, ob es dann nicht langweilig ist. Nee, wäre ja toll. Aber ich weiß es nicht, halt Geschmackssache.
Okay, deswegen wurde der gejailbreakt.
Genau, deswegen wurde der gejailbreakt. Mhm. Aber vielleicht ist es ein guter Übergang auch zu dem Thema, was du hier mal aufgeschrieben hast, Jailbreaks für den Power-User auf dem Apple TV 2.
Ja, auf dem Apple TV brauchst du jetzt nicht der Power-User zu sein unbedingt.
Heißt eigentlich das immer noch Season Pass?
Fürs Apple TV heißt es immer noch Season Pass. Auf jeden Fall, ich verteufel Jailbreaks. Ja, ich finde es grausam und sag halt, wenn man es als Power-User macht, dann okay, aber die meisten Menschen sind leider keine Power-User, die sowas machen. Und dann kommt auch wieder in irgendeiner ARD-Sendung vor, dass sich ins Internetcafé gesetzt wird und man einfach mal im WLAN guckt, was denn da so für SSH-Daemons laufen und man sich da mit dem Standardpasswort auf irgendein Handy einloggen kann, weil die meisten Menschen haben dann nicht mitgekriegt, dass sie da jetzt einen SSH-Server auf ihrem Handy laufen haben, für den man auch mal das Kennwort ändern sollte. Weil die haben ja einfach nur, warum auch immer, den Jailbreak gemacht. Deswegen sage ich halt Jailbreaks für Power-User, okay. Einzige Ausnahme, wo ein Jailbreak nämlich trotzdem sinnvoll ist, ist halt eben fürs Apple TV 2.
Was auch der Grund ist, ganz kurz dazwischen, dass das Apple TV, wenn man es kauft, 99 Euro kostet und das Apple TV 2 bei Amazon für 160 Euro gehandelt wird.
Richtig. Ich habe noch ein altes im Schlafzimmer stehen und das habe ich halt auch immer mit dem aktuellsten Jailbreak drauf. Und zwar, um dort eine Software nachinstallieren zu können, die, wie ich finde, in jeden Haushalt gehört. Und zwar ist das das XBMC. Ursprünglich stand es mal für Xbox Media Center. Ist damals auf der ersten Xbox-Generation entstanden. Die musste man natürlich auch dafür geknackt haben. Aber es war schon damals so der Medienplayer, der mit allem klarkam, was du dem vorgeworfen hattest. Egal welche Formate, du konntest es halt abspielen. Damals hatten wir natürlich nur PAL als Ausgabe, aber mehr konnten die Fernseher auch noch nicht und sowas. Aber der hat halt wirklich jedes Format gespielt und hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Und ist jetzt ein ganz toller Zuspieler, der dann auch entsprechend HD-Content dir anzeigen kann. Und da hat sich, also zum einen halt geändert so, oder zum einen jetzt als kleine News, dass eben das Apple TV 2 jetzt auch mit der neuesten Apple TV iOS-Version gejailbreakt werden kann, dank diesem neuen Jailbreak eben, weswegen ich jetzt auch meins aktualisieren konnte. Und zum anderen, dass eben das Xbox Media Center, oder das heißt jetzt nur noch XBMC immer, dass das XBMC jetzt in der Version Frodo rausgekommen ist. Und ich immer schon dem Mario überzeugen möchte, sich doch mal ein XBMC irgendwo zu installieren. Aber
also ich habe ja das so Apple TV 2 noch zu Hause, allerdings ohne Jailbreak, aber ich weiß halt nicht, ich sehe halt keinen Anwendungsfall.
Du könntest ja halt damit so eine Art Apple TV Deluxe machen, womit du halt alle möglichen Container abspielen kannst, alle möglichen Formate. Und du könntest dann halt, was weiß ich, das als Mediencenter benutzen, dass du von MKV über MP4 bis zu allem, was du abspielen können wolltest, abspielen kannst.
Also wenn ich mal irgendwas abspielen will, dann schließe ich halt eine Festplatte an meinen Fernseher an, an den schönen Samsung-Fernseher und spiele das dann damit ab.
Ja, aber da hättest du halt mal ein deutlich schöneres Interface dafür.
Ja, das ist ein Argument. Da ist natürlich mit Vorspulen und zurück und so, es geht, aber
und da, mal, ist, da hättest du jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, was ich da ja ganz interessant finde, ist, dass XBMC auch sehr, sehr ressourcenschonend ist.
Du nutzt das auch?
Nee, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe heute was Interessantes gelesen. Ich weiß, wir kommen da zu dem Thema gleich auch nochmal. Aber zu dem Raspberry Pi. Mhm. Finde ich auch total interessantes. Das ist ja dieser kleine 35 Euro. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Android-Handy hättest, dann hast du halt die Möglichkeit, dass du dieses Raspberry Pi-Ding nimmst und da ein von XBMC ein Client drauf installierst. Und also XBMC gibt es auch für das Raspberry Pi,
ja, ja,
so rum. Und da kannst du dann eine Android-Software auf dein Handy runterladen. Heißt RaspBMC, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Und dann kannst du komplett deinen Raspberry Pi, beziehungsweise das XBMC, was auf dem Raspberry Pi läuft, komplett mit deinem Android-Telefon fernsteuern, alles einstellen, komplett bedienen, wie du es jetzt auch mit deinem iPhone machen kannst, an dem Apple TV zum Beispiel.
Oh, puh, müssen wir jetzt mal sortieren. Genau, also zum einen, es gibt es wirklich für so ziemlich jede Plattform mittlerweile. Wenn du ein Android-Gerät hast, dann kannst du dir auch ein XBMC einfach aufs Android installieren. weil meistens hat ein Handy auch genug Power, um das zu machen. Und dann könntest du dir einen HDMI-Adapter ans Handy dran packen. Also für die Samsung gibt es das zum Glück ja. Und dann kannst du auch direkt mit deinem Handy an den Fernseher spielen. Dann
müsste ich ja jedes Mal das Handy irgendwie...
Okay, aber das ist zum Beispiel wieder so eine schöne Hotellösung oder sowas vielleicht. Genau.
Ja, ich dachte jetzt eher in so eine kleine Box, die man
genau. im Fernseher stellt. Dann hast du eben verschiedene Distributionen mittlerweile. Also von der Hauptseite gibt es das eben als Executable zum Download. Und dann ist es eigentlich für die gängigen Betriebssysteme so. Die Android- und iOS-Version gibt es aber auch. iOS-Version ist dann eben das, was auf irgendein Jailbreak drauf kann. Und mittlerweile gab es dann eben auch die ersten Portierungen für die Raspberry Pi. Und seit der Version Frodo ist die jetzt auch offiziell unterstützt. Vorher war das halt so ein kleiner Fork, den ein, zwei Leute da vorangetrieben haben. Und mittlerweile ist eben alles, was an Codeänderungen war, weil es eben das Raspberry Pi ist auch ein ARM-Prozessor. Und die ganze Infrastruktur vorher war halt eben, die kam vom XBMC, also das Xbox Media Center, was von der Xbox 1 kam. Das war Standard i386-Plattform eigentlich, war so ein 700 MHz Pentium Bla drin. Weswegen das jetzt von den ganzen, von erstmal umprogrammiert werden musste, dass es eben auf ARM auch läuft. Und seitdem es eben dann auch unter Android und iOS lief, war es relativ leicht, die letzten Anpassungen noch zu machen, um es eben auch auf dem Raspberry Pi laufen zu lassen. Und genau, mittlerweile ist das alles wieder zusammengeflossen. Das ist halt auch ganz toll. Und wenn du allerdings das auf dem Raspberry Pi installieren möchtest, dann hast du da nicht auf der Hauptseite die Möglichkeit, das zu finden, sondern da gibt es zwei Distributionen, die das können. Das eine ist, es gibt mittlerweile drei. Das eine ist RaspBMC, was du gerade auch einmal gesagt hattest. Das habe ich auch gerade hier nebenbei mal einmal hochgefahren. Ich habe nämlich da auf meinem Raspberry Pi der da so hässlich vom Fernseher liegt, auch mal die Software vorhin draufgepackt, um euch das zu zeigen. Und habe es schon mal hochgefahren. Installation ist recht easy. Du hast ein kleines Shell-Skript, was du ausführst und musst eine SD-Karte einfach mit dem Image beschreiben. Und dann fährst du das Ding mit der SD-Karte hoch. Das erste Mal und dann fängt er an, ungefähr eine halbe Stunde lang noch irgendwas nachzuinstallieren. Fand ich jetzt ein bisschen komisch, weil, hey, ich habe einen schnellen Rechner mit einer schnellen Internetleitung, warum installierst du nicht direkt das ganze Image, sondern fährst machst beim ersten Mal anmachen erstmal den ganzen Quatsch, dass das hochziehst. Was halt dazu führt, dass du auf jeden Fall ein Internet haben musst, wenn du das Ding das erste Mal anschließt.
Ist das nicht sogar so, dass auf dem Ladebildschirm oder während du das installierst, da irgendwie so steht, hier, er fängt jetzt an runterzuladen, grab a coffee oder
ja,
so?
Grab a coffee, ja, genau, grab a coffee. Das hat er gesagt, ja. So, das ist auf jeden Fall jetzt drauf.
Ist denn ein Unterschied von dem XBMC auf dem Apple TV im Vergleich zum Raspberry Pi?
Es läuft auf beiden vergleichbar gut, würde ich sagen. Also es läuft auf dem Apple TV auch nicht ganz optimal. Der Apple TV hat ja keinen 1080p, weswegen da auch dann nur 720p rauskommen kann. Und wenn du jetzt aber 1080p anschauen willst...
Aber der Raspberry Pi schon?
Der kann schon, ja.
So, okay. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz, wir haben ja so oft diesen Namen schon gesagt, vielleicht sollten wir ganz kurz dazu sagen, was ein Raspberry Pi überhaupt ist. Also wir haben ja so oft gesagt, das können wir auf dem Raspberry Pi machen, genau, können wir auf dem Raspberry Pi machen. Sollen wir vielleicht ganz kurz, sag doch mal kurz, was es ist.
War der heiße Scheiß vor einem halben Jahr ungefähr, was man da haben wollte. Ein Engländer hat sich gedacht, ich will einen kleinen, günstigen Minicomputer bauen, mit dem Schüler in der Lage sind, programmieren zu lernen. Das war eigentlich so seine Vision, die er hatte. Und was er halt dann geschafft hat, war eben ein kleines Board zusammenzubauen. Ist ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel. Hat, wie gesagt, diesen ARM-Prozessor drauf. Hat zwei USB-Anschlüsse, einen RJ45-Netzwerkanschluss und
USB-Anschlüsse hat aber, glaube ich, nur, oder wie war das?
Ja,
nur das
zwei Versionen. Es gibt A- und B-Version, genau. Also die Version, die ich jetzt habe, die hat zwei USB-Anschlüsse und wird halt auch über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt. Also ist noch ein Mini-USB-Anschluss dabei. Da kann man dann zum Beispiel, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, so ein altes Handy-Ladekabel einfach nehmen. Und es hat halt eben einen HDMI-Ausgang, weswegen es natürlich geradezu danach schreit, als Medienzuspieler genommen zu werden, weil es an jeden Fernseher dran geht. Und einen Toslink-Ausgang hat es auch noch, also sprich, ich kann auch direkt einen Dolby-Receiver dran anschließen und einen Composite-Ausgang für Video. Und das alles in der Größe einer Zigarettenschachtel.
Kostenpunkt?
Kostenpunkt waren halt eben, da ich habe das vorbestellt gehabt und musste das dann irgendwo aus UK importieren. Ich hatte dann ein bisschen mehr bezahlt. Also mittlerweile kriegst du es dann irgendwie um 40 Euro, glaube ich, so der Straßenpreis. Wenn man es denn dann irgendwo kriegt. Also schon mal ist dann auch irgendwo Lieferschwierigkeiten oder sowas. Neulich haben die aber nochmal ein Update gemacht, dass jetzt das Teil noch mehr RAM hat. Das hat normalerweise nämlich, glaube ich, nur 256 MB. Weiß es nicht. Und die neue Version, oder, Mario?
Die neue hat auf jeden Fall doppelt so viel, ne?
Genau. Aber wie viel auch immer jetzt doppelt so viel ist. Und das ist halt eben eine sehr günstige Möglichkeit, sich wenn man jetzt einen Nicht-Smart-TV hat oder wenn man einen Smart-TV hat, der halt einfach nur den hässlichsten DLNA-Client hat, den es überhaupt gibt auf der Welt, so wie in den meisten Samsung-Fernseher, dann kann man das damit sehr schön nachrüsten. Schreit dann auch danach, dass man es einfach hinter den Fernseher irgendwo hinklebt, weil man es eigentlich nicht mehr braucht. Genau, und das war auch damals mein Anwendungsfall, aber mittlerweile brauche ich ihn eben nicht mehr so häufig, weil mein Fernseher jetzt einen schönen DLNA-Client hat. Der ist auf dem LG-Fernseher echt top, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe es jetzt mal installiert, um euch das gerade mal zu zeigen. Eine Sache, die ich zum Beispiel schon richtig genial finde, ist, dass er Simple Link unterstützt. Das heißt, ich kann mit meiner Fernbedienung vom Fernseher das Ding steuern.
Toll.
Also auch wieder, wenn es hinterm Fernseher liegen würde, wäre es halt eben kein Problem. Was zur Hölle? Gerade ging
Effekt, jetzt klappt es nicht richtig.
Ah, jetzt. Doch, jetzt klappt es. Ja, was man halt zugeben muss, das Interface ist manchmal ein klein bisschen laggy. Also Filme laufen flüssig und das ist jetzt eigentlich der Grund, warum ich das hier vorbereitet habe, weil man einmal jetzt hier den Beweis antreten kann, ob ein Full-HD-Film ruckelfrei abläuft oder nicht. Der hat natürlich keine Festplatte oder irgendwas, sondern ich hatte ja schon gesagt, das ist eine SD-Karte da drin. Deswegen natürlich auch die Filme, die ich jetzt anzeige, übers Netzwerk kommen müssen. Und da ist halt eben XBMC auch wieder ziemlich cool, unterstützt auch wieder alles, was man sich vorstellen kann. Ich kann sogar von einem FTP-Server Videos abspielen. Ich kann von einer SMB, also von einer Windows-Freigabe, Videos abspielen. Ich kann von einem, ist Linux-basiert, von irgendeinem Linux-Share abspielen. Oder eben, so wie es die meisten dann machen würden, einfach von einem DLNA-Server, wie er zum Beispiel in meinem NAS drin ist, wie es aber auch die neueren Fritzboxen entsprechend haben und sowas. Darüber funktioniert das Ganze auch.
Oder ich kann auch einfach lokalen USB-Platte anschließen.
Oder du kannst lokalen USB-Platte anschließen. Aber das ist ja so...
Hast du ja das keiner.
So, da muss man ja aber was durch die Gegend tragen für... Tja, jetzt fragt man sich, wie die Filme da drauf kommen, aber naja. Irgendwelche Wünsche.
Die hast du aufgenommen im Fernsehen, oder?
Ja, genau. Das sind Privatkopien, nennt sich das, glaube ich. Ist ja nichts Schlimmes.
Nimm doch mal irgendwas mit 1080p.
Ja, ich suche irgendwas, was richtig. Da oben war, glaube ich, gerade was Gutes.
Kann sowieso keiner sehen im Podcast.
Ja, das weiß ich. Deswegen.
So. Nimm doch My Little Pony.
Nicht. Weil ich das nicht drauf habe. Hast du dich jetzt irgendwie verguckt? So.
Das war doch direkt unter Dirty Dancing.
Ja. So, und hier. also ihr seht jetzt, dass das schon ruckelfrei läuft und.
Hast du da eine Anzeige, wo man sieht, wie der vorpuffert?
Es gibt eine Möglichkeit, da brauche ich eine Tastatur für, um das einzustellen. Die habe ich natürlich auch schon hier liegen.
Für den geneigten Zuhörer, der sich jetzt fragt, warum das hier alles so knackt, Thorsten ist gerade aufgestanden und schließt eine USB-Tastatur an sein Raspberry an. Wir glauben es dir.
Nein, ich will jetzt den Beweis antreten hier.
Also die Bildqualität ist auf jeden Fall schon mal top und es läuft auch flüssig, ohne irgendein, finde ich sehr überraschend, dass dieses kleine Gerät das so flüssig darstellt.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja, das ist schon
wirklich top. Es geht halt darum, dass er es eben nicht in der CPU machen muss, sondern dass er eben einen MPEG-4 Hardware-Decoder quasi drauf hat. Ja, Batman
ist schon, ich finde es sehr lustig, jetzt gerade diesen Vergleich zu haben, beziehungsweise zu sehen, dass dieses kleine Gerät da unten, dieses kleine Scheckkartengroße Gerät einen Toslink-Ausgang hat. Und dieses Gerät, was etwas weiter oben links steht, wo Nintendo draufsteht, ja. Dass dieses Gerät keinen Toslink-Ausgang hat.
Ja. Gut, also ihr seht auf jeden Fall hier, das läuft alles toll. Läuft
top.
Und auch super schnell und vor allen Dingen eben auch die Möglichkeit, dass ich es mit meiner normalen Fernbedienung noch steuern kann und sowas. Mario, fürs Schlafzimmer.
Okay.
So, dann stelle ich hier wieder zurück. Genau, das ist auf jeden Fall...
Gibt es da schon Gehäuse für?
Da gibt es jede Menge Gehäuse für. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es nicht in einem Gehäuse kommt, sondern dass man sich nochmal ein Gehäuse besorgen soll. Diverse Dinger, die man dann einfach per 3D-Drucker sich selber ausdrucken kann oder auch zu bestellen. Im Idealfall nimmt man natürlich so eine durchsichtige Hülle, weil man möchte ja dieses wunderschöne Gerät nicht verstecken. Ist ja so ein bisschen geeky, auch da einfach so eine Platine am Fernseher liegen zu haben. Auf jeden Fall eben, wenn man sich mal fragt, wie kann ich denn einen schönen Media Player nachrüsten, xbmc.org, einfach mal die Adresse, die man ansurfen sollte und dann halt gucken. Mit Sicherheit wird man irgendein Gerät finden, auf dem man es installieren kann. Läuft unter Windows, Mac, iOS, Android oder Linux und eben auch auf verschiedenen Hardware-Lösungen, wie zum Beispiel dem Raspberry Pi. Oder es gibt noch spezielle Distributionen für Embedded-PCs. Das ist dann auch wieder eine Besonderheit von dem XBMC. Das ist halt das Gerät, was dahinter steht. Wenn ihr da gerade mal schaut, so ein silbernes, etwas größeres, ungefähr so groß wie ein Videorekorder. Und das war halt so vor 4-5 Jahren so ein bisschen ja der Trend, dass man sich einen HT-PC gebaut hat. Und da ist halt ein Atomprozessor mit einem Nvidia Ion-Chip drin. Und der Atomprozessor ist natürlich selber nicht in der Lage, Full HD wiederzugeben. Aber mit diesem Ion-Chip eben schon. Dann wird nämlich über GPU entsprechend das Ganze dekodiert. Und da unterstützen diese Distributionen eben auch schon einmal das, wie gesagt, auf Nvidia-Plattform heißt es Ion. Auf AMD gibt es das auch, da weiß ich aber nicht, wie es heißt. Aber da hat halt auch neulich ein Kollege, der hat sich auch so ein, hier der Michael, hatte rumgemeckert gehabt, weil mit seinem VLC-Player alles geruckelt hat auf seinem Atomboard. Also er hat unter Windows mit VLC das Ganze gemacht. Da war aber natürlich keine GPU-Beschleunigung aktiviert. Dann ist halt eben klar, dass da hat sogar eine Standard-DVD wohl geruckelt, wenn er die damit geguckt hat. Und ich hatte ihm mal irgendwann gesagt, dass eben ein Atom mit Ion wunderbar ist, um Videos wiederzugeben. Aber wenn er jetzt eben so eine Lösung genommen hätte, so eine fertige Distribution dafür, für einen Embedded-PC, dann hätte das auch von vornherein alles ruckelfrei funktioniert.
Aber sag mir, ich habe jetzt so einen Raspberry Pi und habe dort den XBMC drauf. Dann ist es egal, welches Format das hat, er spielt alles einwandfrei ab?
Er spielt alles, was MPEG-4 ist, einwandfrei ab. Das ist halt der Chip, der drauf ist, der kann MPEG-4 und MPEG-2 hardwarebeschleunigt dekodieren. Für MPEG-2 fehlt allerdings die Lizenz. Die müsstest du nachkaufen auf der Raspberry Pi-Seite und das sind ein paar Euro nur. Aber dann kann er auch MPEG-2. Und dann hast du MPEG-2 und MPEG-4 und das ist so ziemlich jedes Format, was es jetzt gibt.
Das heißt aber, sobald ich eine MKV dahin schicke, bricht das Ding zusammen.
Nein, MKV ist ja ein MPEG-4-Codec meistens.
Das ist der Container.
Ja, stimmt, Container.
Müssen wir uns jetzt mal über Container und Codecs
unterhalten. Ja, ich war gerade.
Eine kleine Nachhilfestunde für Basti.
Ja, ja.
Ah, das ist so schön gerade.
Ja, die nächsten Stunden gerettet.
Moment, mal eben schnell hier den Timecode aufschreiben. Okay.
Sehr schön. Da hat der Thorsten jetzt einmal mich korrigieren können und damit sein Lebenswerk vollendet.
Mein Tag ist zumindest gerettet, ja. Ja, jedenfalls ein schönes Ding so. Wir haben diese Woche, glaube ich, alle Post gekriegt.
Ich habe keine Post
gekriegt,
konnte mit meinem Gutschein zum Mediamarkt gehen.
Und Mario hat Post gekriegt. Also es geht darum, letzte Woche sind zwei Spiele rausgekommen. Zum einen Gears of War Judgment und Bioshock Infinite.
Genau, und ich habe das Gears of War ja geschenkt bekommen. Und es kam ja diesmal über
Also es kam über Amazon geliefert, wobei das ist ja ein Spiel ab 18. Das war jetzt so ein bisschen problematisch, obwohl wir ja Amazon Prime haben, wird das halt nur ausgeliefert persönlich mit Ausweis. Und man kann es nicht in die Packstation liefern lassen, was ja eigentlich sehr praktisch gewesen wäre. Und da war jetzt hier Hermes, der Spediteur, der das versandt hat und hat es jetzt Donnerstag angeliefert. Dann konnte man, da war man natürlich nicht da, weil wir arbeiten tagsüber, wie das so oft ist. Dann habe ich halt geguckt, kann ich irgendwie bei Hermes dann das alternativ irgendwo abliefern lassen, dass ich mir das da abhole, wie ich das von DHL oder so weit kenne. Auch da angerufen, aber da ist nichts zu machen. Die kommen also dreimal hintereinander und danach wird es dann irgendwo gelagert und danach geht es dann irgendwie wieder zurück. Das heißt also, der Donnerstag kam es, Freitag kam es, wir konnten es auch nicht abbestellen und wieder umsonst die Anfahrt. Und am Samstag haben wir dann den ganzen Tag zu Hause verbracht bis irgendwann 16 Uhr oder so, als dann endlich der Spediteur von Hermes kam und uns das Spiel dann übergeben hat. Also es hat ein bisschen gedauert, deswegen würde ich, glaube ich, nächstes Mal lieber wieder bei der Spielegrotte oder sonst irgendwo bestellen, wo ich auch in die Packstation mir was liefern lassen kann, was ab 18 ist.
Ja, wenn es mit der Post gekommen wäre, ist es einfach an einer
Klar, dann wird's ja da, abgeholt, ne? Gehst du zur Filiale am nächsten Tag und dann zeigst du da deinen Ausweis.
Dass Amazon da auf Hermes jetzt ausweicht, finde ich auch ein Unding. Weil man hat Prime, man zahlt sogar jetzt dafür nochmal extra, dass es irgendwie da hier die persönliche Zustellung ist. Aber das ist ja auch so ein komisches Feature, was die Post eigentlich gar nicht anbietet.
Kostet ja auch nochmal 5 Euro extra, dieser Versand. Und wie gesagt, andere liefern in die Packstation. Packstation darf man ja auch erst mit 18 haben. Finde ich eigentlich eine ganz elegante Lösung.
Ja, oder eben man muss einmal per eidesstattlicher Versicherung irgendwie erklären, dass man zu Hause keinen minderjährigen Wohnen hat. Das geht zum Beispiel bei BOL und bei Buch.de so. Mhm. Musst du halt einmal mit so einem Post-ID-Verfahren irgendwie dahin und dann eben sagen, nein, bei mir wohnt niemand unter 18 und dann liefern dir die auch nach Hause kostenlos, ganz normal. Weil Amazon hat ja da so einen Deal damals mit der Post gehabt, dass dieses Ausweis nachgucken an der Tür, das kann man so normalerweise gar nicht buchen. Mhm. Weil der Klaus wollte auch mal was Ähnliches machen und da hat sein Postberater ihn gesagt, dass es das halt eigentlich gar nicht geben würde.
Okay, Amazon hat ja schon doch eine größere Macht.
Ja. Naja, auf jeden Fall hast du den ganzen Tag gewartet. So, aber du hast es abgeholt auch.
Ich habe es, genau. Ich habe ja, wie ich ja schon, glaube ich, in der vorletzten Folge gesagt habe, mir so eine Reise-Xbox gekauft gehabt. Und da gab es bei Mediamarkt so ein Angebot, wo die Xbox drin war und zusätzlich Forza Horizon, Halo 4 und Gears of War Judgment. Aber weil Gears of War Judgment halt zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war, lag da so ein Abholschein dabei, mit wo man einfach nur mit seinem Kassenbon und dem Abholschein beim Mediamarkt vorbei musste und dann konnte man es mitnehmen.
Also ich finde auf jeden Fall, das Warten hat sich gelohnt.
Ja, bevor wir zum Spiel kommen, habe ich einen kleinen Einwand an der Stelle. Und zwar habt ihr euch die Verpackung mal genauer angeschaut? Also, ich persönlich kaufe ja immer lieber Verpackungen, also Spiele in Packung als Download, als einfach nur die Download-Version, weil ich halt gerne mir da was ins Regal stelle. Und auch wenn ich noch nie in ein Handbuch oder wenn man jetzt selten die Handbücher da braucht, weil meistens ist natürlich alles im Spiel erklärt oder sowas. Aber es ist trotzdem schon mal so, dass man eine gewisse, man erwartet einfach so ein bisschen was für sein Geld. Und da gehört dann für mich zum Beispiel auch zu, dass ich ein Handbuch habe, vielleicht nochmal so ein Gimmick habe wie irgendeine Karte, die ich dann so an Postergröße ausfalten kann oder sowas. Aber ist, naja, aber was auf jeden Fall mit Gears of War jetzt gekommen ist, ist halt eine absolute Frechheit. Es ist ein Blatt Papier drin und das ist halt auch nur für die Vorbesteller so ein kleiner Gimmick, dass du halt irgendwie 400 Microsoft Points bekommst. Aber ansonsten wäre diese Hülle einfach leer gewesen. Und es gibt ja so ein paar rechtliche Informationen, die man draufschreiben muss. Und da hat sich jetzt hier jemand ganz kreativ gedacht. Wir nehmen einfach mal, diese Hüllen sind ja so ein bisschen durchsichtig. Und so eine Sache, die ich bei den PlayStation-Spielen sehr schön finde, da gibt es oft so ein Wendecover. Das heißt, wenn ich keinen Bock auf dieses hässliche USK-Logo habe, dann kann ich einfach das Cover quasi einfach rausnehmen und umgekehrt wieder reintun. Und hier hat man sich halt eben gedacht, wir schreiben einfach das, was wir draufschreiben müssen, auf die Rückseite von dem Cover.
Dass man es so grün durchleuchtet noch lesen kann.
Richtig. Und schreiben dann aber unten noch dazu, Umschlag entfernen für wichtige Spiel- und Sicherheitsinformationen. Also, nein, so bitte nicht. Und ich würde fast jetzt aufrufen, dieses Spiel nicht zu kaufen, wenn es nicht ein gutes Spiel wäre. Aber das ist einfach so ein Unding. Man will doch für sein Geld noch ein bisschen was eigentlich haben. Also das auf jeden Fall von meiner Seite Kritik an der Verpackung von Gears of War. Eine Frechheit.
Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Wobei, wo du es gerade erzählt hast, letztes Mal war, glaube ich, noch so ein trendiger Aufkleber da drin. Der war natürlich ganz cool, macht sich ja auch gut. Irgendwo auf dem MacBook da, dieser Gears of War, rote Aufkleber. Aber jetzt das Handbuch und so weiter brauche ich jetzt wirklich nicht. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, ist dieser von dir erwähnte eine Zettel, der da drin ist. Für die Erstauflage sind da 400 Microsoft Points bei. Und was mich dabei so ein bisschen wundert, ist hier dieses Kleingedruckte. 400 Microsoft Points gültig bis 13. Juni 2013.
Oh, gut,
das heißt, das sind ja jetzt irgendwie 2 Monate. Dann verfallen die 400 Punkte,
die jetzt hier drauf sind. Nein, du musst sie ja nur bis dahin auf dein
Konto. Die muss ich nur bis dahin freigerubbelt haben, aber die bleiben dann erhalten.
Ja, ja, du musst nur die Nummer bis dahin eingegeben haben.
Ja, okay. Dann will ich gar nicht sagen.
Das ist wahrscheinlich die erste Auflage, weil es die erste Auflage ist. Ich habe ja auch bei mir die erste Auflage. Also bei mir steht auch das Gleiche mit drin. Das heißt wahrscheinlich nur, dass es so schnell eingegeben haben muss, damit.
Da wollen wir es mal hoffen. Also wenn dem so ist, dann nehme ich das auch zurück. Ja, ja, also das heißt, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und wie gesagt, das Spiel überhaupt finde ich sehr gut. Ich habe nämlich heute den ultimativen Test, hat das Spiel schon bestanden. Ich war heute Morgen auf meinem Trimm-Dich-Fahrrad und habe dabei gespielt, wie ich das manchmal mache. Das ist ja eine gute Zeit, sagen wir mal, da kriegt man die Zeit schneller rum auf dem Trimm-Dich-Fahrrad. Und ich bin in 65 Minuten gefahren, habe es gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich schon über meine Zeit hinaus war, weil ich so in das Spiel vertieft war. Es hat also schon den ultimativen Spieletest überstanden.
Aber nicht, dass du dann irgendwann da 3 Stunden spielst und trampelst und dann
wäre nicht so schlimm.
Vor lauter Erschöpfung vom Fahrrad
fällst. Würde mir nicht schaden.
Ja, ich hab's auch. Wie viele Missionen hast du schon gespielt?
Ich weiß nicht, das ist ja so in diesen einzelnen, also es sind ja so einzelne Charaktere, ja, die man einzeln durchspielt. Und ich glaube, ich bin jetzt bei dem letzten, bei dem Cole. Okay. Ich weiß nicht, ob es der letzte ist, aber ich bin schon relativ weit, denke ich mal, ja, so gefühlt.
Ich habe nur die erste Mission gespielt. Das war schon ein echt cooles Spiel. Hast du reingeschaut schon?
Nein, nee. Ich habe es nur abgeholt. Liegt bei mir noch, wie das ein oder andere Spiel auch, verpackt im Schrank.
Ja. Ja, das ist natürlich jetzt für dich ein Problem, weil du ja auch jemand bist, der gerne, weil das ist ja das quasi vierte Gears of War Spiel gerade. Und du bist ja jemand, der gerne die Spiele in der richtigen Reihenfolge durchspielt, ne?
Richtig, und ich habe Teil 1 bis 3 noch verpackt zu Hause.
Habe ich ja im ersten, in der Folge 0 für dich bestellt, glaube ich, ne?
Richtig.
Hast du es ja mittlerweile bezahlt wenigstens? Nachdem ich dir vorgestern meine Kontonummer geschickt habe.
Ja, aber es ist noch eine witzige Geschichte. Du wirst Montag eine Überweisung bekommen, aus dem Grund, dass meine EC-Karte in Hannover liegt.
Oh. Jetzt könnte ich fragen, wofür du fürs Überweisen die EC-Karte brauchst, aber
ich benutze ja Online-Banking und muss die EC-Karte in das TAN-Gerät stecken.
Ach, du hast ein TAN-Gerät?
Oh, war ja.
Ach, herrje. Was ist denn da los?
Ich werde hier gerade schockiert angeguckt.
Ja, cool.
Was ist denn so schlimm an einem TAN-Gerät?
Nichts.
Nichts.
Das ist nur ein bisschen unpraktisch, wie du gerade selber feststellen musst.
Und,
aber sicher. Vielleicht.
Was ist denn eurer Meinung nach das viel, viel bessere Verfahren?
Mobile-Tanz.
Ich weiß nicht, aber bei mir ist es auch so, ich kriege das immer in der SMS.
Also per SMS.
Genau.
Gut, das heißt, ihr müsst jetzt immer euer Handy neben euch liegen haben, wenn ihr Überweisung macht.
Wir müssen immer das Handy neben uns liegen haben, was wir aber sowieso haben.
In der Regel habe ich meine EC-Karte auch sowieso. Ja. Das ist jetzt gerade ein
Zufall. Deine EC-Karte, ja, aber die EC-Karte, nicht aber
das Gerät hast du ja nicht immer. Wenn du jetzt unterwegs bist, bist du mal irgendwo, wie du jetzt schon sagst, im Hotel dann oder sonst irgendwo, dann kannst du doch nicht bezahlen.
Naja.
Also du kannst ja mit PayPal oder sonst irgendwas wahrscheinlich bezahlen.
Aber somit könnte ja rein theoretisch jemand, der euer Handy klaut, obwohl er müsste sich ja erstmal online einloggen.
Er müsste das Handy haben, er müsste die PIN haben und er müsste dann natürlich auch diesen Lockscreen erstmal überwinden.
Nicht? Nein, das ist ja jetzt auch nicht mehr das Problem.
Ja. Doch ist jetzt wieder das Problem, glaube ich. Naja,
auf jeden Fall. Aber ich habe ja keinen Voice-Dial an.
Ja. Auf jeden Fall hast du denn auch vor, die Spiele jetzt wirklich in der Reihenfolge zu spielen oder fängst du dann doch mit dem vierten an?
Also ich denke mal, ich werde sie in der Reihenfolge spielen.
Okay. Ist ja viel vor.
Ja, das ist besonders, ich würde sie halt auch gerne im Koop spielen und nicht solo durchspielen. Das heißt, ich muss entweder jemanden finden, der sich bei mir mit auf die Couch setzt, oder ich muss jemanden finden, der online nochmal Lust hat, alle drei Teile zu spielen.
Es wird schwer.
Und deswegen hoffe ich da, jemanden zu finden, der sich mit auf die Couch setzt.
Stefan.
Zum Beispiel.
Okay. Was dann aber dazu führt, dass du nur am Wochenende spielen kannst, ne?
Richtig. Ich habe ja sowieso noch das ein oder andere da rumliegen, was ich sonst auch so zu spielen hätte.
Ne? Ja, aber, also bei mir ist das immer so, dass die Neuen schon irgendwie, die rufen schon lauter, dass man sie jetzt durchspielen will.
Nee, ich habe so diesen Plan, was du ja auch noch bestätigen können wirst gleich, wahrscheinlich im Nachgang, vielleicht bei Arkham Asylum. Ich habe ja so den Plan, den ersten Teil zu spielen, dann vielleicht erstmal ein anderes Spiel dazwischen zu schieben, dann den zweiten Teil zu spielen, dann wieder vielleicht ein anderes Spiel dazwischen zu schieben, aus dem Grund, dass man in der Regel, wenn man alle Teile hintereinander spielt, man entweder so ein Overflow hat, dass man jetzt einfach zu viel von diesem Spiel jetzt gerade sieht oder halt von den alten Spielen doch eher enttäuschter ist. Von daher ist es immer ganz gut, eine gewisse Zeit zwischen zwei Titeln einer gleichen Serie zu haben.
Ja, und das hast du ja dann im Idealfall, wenn du die dann spielst, wenn sie rauskommen. Weil dann hast du immer 2 Jahre wieder Zeit,
bis richtig, das nächste rauskommt. Richtig, aber das ist jetzt halt schwierig, da nur der neueste Teil
richtig
gerade rausgekommen ist und ich 3 alte Teile habe, ist das gerade schwierig, das nachzubilden.
Ja, bei Gears of War würde ich vielleicht zwischendurch auch mal eine Pause machen.
Ja, ich habe halt auch in den Tests zu dem neuen Gears of War gelesen oder gehört, dass es zwar gut ist, aber es ist halt Gears.
Wie siehst du das denn, Mario? Würdest du, wenn du mehrere Spiele hintereinander wegspielen möchtest, wenn du halt wirklich so eine Serie auch für dich neu entdeckt hast und hast jetzt 3 oder 4 Spiele davon, würdest du die dann, würdest du dann vielleicht eher den neueren Teil als erstes spielen und danach dann die anderen irgendwann mal, wenn dir langweilig ist, oder würdest du auch versuchen, die schon in der richtigen Reihenfolge quasi in Anführungszeichen dann zu spielen?
Also ich glaube schon, dass es kommt vielleicht aufs Spiel drauf an, aber ich denke mal, im Allgemeinen macht es schon Sinn, die Reihenfolge einzuhalten. Wenn ich jetzt an Gears of War zum Beispiel denke, da ist es ja so, dass man am Anfang weniger Fähigkeiten, weniger Waffen hat, weniger Sachen, die man mit anderen, also auf jeden Fall andere Taktiken quasi hat, und die kommen dann im Spiel eigentlich dazu. Und dann macht es natürlich auch mehr Spaß, diese neuen Sachen dann auch zu nutzen, zu entdecken. Wenn ich das jetzt umgekehrt mir vorstelle, ich hätte jetzt erst, sagen wir mal, diesen Blumenstrauß von ganz vielen verschiedenen Dingen, die ich da nutzen kann, und habe dann nachher immer weniger. Ich glaube, das würde mir weniger Spaß machen.
Ja, wäre jetzt zum Beispiel wie bei Assassin's Creed. Wenn du jetzt zuerst Assassin's Creed 3 spielst und dann nochmal den ersten Teil oder Assassin's Creed 2 und dann den ersten Teil, dann würdest du auch dann irgendwann so denken, ich bin hier schon ziemlich eingeschränkt und kann wirklich kaum was nutzen.
Genau. Deswegen denke ich schon, dass es da schon Sinn macht, irgendwie die Reihenfolge einzuhalten. Aber bei Gears of War, ich denke mal, das ist jetzt jedes Mal nicht komplett anders, das Spiel, sondern immer so eine konsequente Weiterentwicklung. Sollte man vielleicht schon ein bisschen Pause auch zwischendurch machen, sonst wird es vielleicht langweilig.
Ja, es geht ja von der Spielzeit her, ist es ja immer so um 7-8 Stunden, glaube ich, nur. Also von daher.
Ist überschaubar.
Kann man, also das kann man am Wochenende gut an 2 Abenden durchspielen oder so.
Naja, das sind aber schon lange Abende.
Dann. Ja. Also oder im Hotel 2 Abende, dann hast du es da durch, ja. Ich bin ja einmal in die Falle, also ich weiß noch nicht so recht, was ich da für eine Meinung von habe. Also zum einen, da bin ich euch auf jeden Fall, da bin ich mit euch einig, erst den ersten, dann den zweiten Teil, weil es ist mir einmal andersrum passiert, und zwar habe ich mir quasi den zweiten Teil damals von Batman, also Batman Arkham City, geholt, weil es ja so ziemlich so abgefeiert wurde überall, dass es eins der besten Spiele sein soll des Jahres und so. Hatte das dann ja auch echt schnell durchgespielt und war super geflasht und habe mir dann eben, weil ich mehr Batman spielen wollte, Arkham Asylum geholt, habe das dann reingetan und habe es nach 10 Minuten wieder ausgemacht, weil es halt überhaupt keinen Spaß gemacht hatte erstmal. Weil man halt wirklich, man sich sehr an eben die Spielmechaniken des zweiten Teils dann gewöhnt hat, und wenn dann im ersten noch irgendwas ein bisschen hakelt, dann nervt einen das einfach permanent. Deswegen auch schon besser in der richtigen Reihenfolge spielen. Was da hilft, habe ich jetzt eben gemerkt, wenn man einfach mal ein halbes bis Jahr Pause macht dazwischen und dann noch mal den ersten Teil, dann hat man nämlich vergessen, wie der zweite Teil eigentlich funktionierte. Und dann findet man sich auch damit ab, dass im ersten jetzt irgendwas noch ein bisschen hakelt oder sowas.
Und dann kann man den ersten auch genießen.
Dann kann man den ersten auch wieder genießen, genau. Und dann auch, kannst du ja auch bestätigen, dass ich ihn wirklich genossen habe.
Richtig.
Ich habe nämlich dann jetzt letzte Woche im Hotel Batman Arkham Asylum dann endlich mal durchgespielt und war schon irgendwann zwischendurch sehr geflasht und habe dann auch wilde Nachrichten rumgeschrieben, wie geil das Spiel denn gerade ist.
Ja, weil es sich wirklich auch lohnt, aber wie gesagt, man muss da schon eine gewisse Zeit zwischenhalten. Bestimmte Spiele muss man auch in der richtigen Reihenfolge spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mass Effect nehme, da wäre es ziemlich sinnfrei, zuerst den dritten Teil zu spielen, dann den zweiten und dann den ersten oder wie auch immer, weil die Story ja aufeinander aufbaut und so gesehen ist eine sehr, sehr lange Story ist, die sich über drei Spiele erstreckt. Da wäre es ein bisschen sinnfrei.
Ja.
Aber so generell sollte man auf jeden Fall immer so ein bisschen Zeit zwischen den Teilen verstreichen lassen, bevor man... Ich finde zum Beispiel auch, dass du... dass das auch einer der Gründe ist, weswegen du wahrscheinlich Uncharted 2 nicht so toll fandest oder Uncharted 3 ging ja dann noch einigermaßen, aber dieses direkt hintereinander spielen, direkt den ersten Teil beenden, den zweiten Teil starten, das ist dann so irgendwann so ein Overflow von immer dem Gleichen und das gleiche Spiel, ich denke mal mit einem Jahr Abstand dazwischen oder halbes Jahr Abstand oder was auch immer, dann wäre das Erlebnis ein ganz anderes.
Das war auch so, also der erste Teil hat dann meine beste Wertung gekriegt, obwohl es bei allen anderen irgendwie umgekehrt ist, ne? Dass natürlich technisch der zweite und dritte Teil wesentlich besser war und auch storymäßig vielleicht. Aber mir hat halt immer irgendwas gefehlt. Ich habe aber den ersten gespielt, direkt danach den zweiten und dann den dritten auch drei Viertel. Aber dann hatte ich halt irgendwann gesagt, ihr könnt mich jetzt mal, ich kann keinen Uncharted mehr sehen.
Richtig, das ist halt so dieser,
war halt einfach,
dieser Overflow. So heavy, ja. Genau. Sollte man auf jeden Fall immer ein bisschen Platz zwischenlassen. Aber es ist ja, wo wir sowieso jetzt gerade bei dem Thema sind, generell Fortsetzungen. Das ist ja mein sehr interessantes Thema bei Spielen, wo wir mittlerweile bei Call of Duty gefühlt bei dem 200. Teil sind. Halo, okay, sind wir jetzt beim, wenn man alle einrechnet, wie viel sind wir überhaupt? Es gab Halo 1, 2 und 3, es gab jetzt Halo 4, aber dazwischen gab es ja noch Halo Reach.
Und Halo ODST.
ODST, Halo Wars war wieder was anderes,
glaube ich. Das ist ein echtes Strategiespiel gewesen.
Okay. Und wo man sich, wenn das so in so einem Jahresabstand kommt oder alle zwei Jahre mal, dann kann man da, glaube ich, noch einigermaßen mit leben. Man muss so irgendwie versuchen, vielleicht.
Wobei bei Halo muss man jetzt sagen, es fängt natürlich mit Xbox 1 an, mit Halo 1 und 2 und Halo 3 war dann das erste Spiel auf der neuen Xbox. Also ist jetzt schon, ist auch nicht so schlimm wie bei Call of Duty oder sowas.
Ja, Halo 3 ist jetzt halt noch gerade eben akzeptabel. Es gibt andere Reihen, wo man sich denkt, okay, die lassen sich ein bisschen sehr viel Zeit, was jetzt aus meiner Sicht zum Beispiel Half-Life wäre. Da ist der erste Teil ja damals richtig gefeiert worden. Dann hat es, ich weiß gar nicht mehr wie lange, 5 Jahre, 6 Jahre, noch länger, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre genau. Dann kam der zweite Teil, der ist auch wieder gefeiert worden. Ja. Und alles wartet auf den dritten Teil. Also da lassen sie sich sehr, 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 sehr viel Zeit zwischen den Fortsetzungen. Aber man hat schon das Gefühl, Spiele, die jetzt rauskommen, haben sehr häufig eine Zahl dahinter.
Ja. Wobei es da auch Spiele gab, da haben wir uns gefreut auf die 2 dahinter. Und waren dann auch sehr traurig, dass es vielleicht kein Spiel mehr mit der 3 dahinter geben wird.
Nämlich?
Darksiders.
Ja, richtig, richtig, auf jeden Fall. Da
gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Das hat jetzt auch wohl jemand im Winterschlussverkauf, hat dann auch noch einer Darksiders gekauft, das IP. Also das ist halt immer dieses...
Das Team wurde ja von den Crysis-Leuten gekauft. Also das Team
hinter Darksiders. Ich glaube, da vertust du dich. Das war, glaube ich, nicht Darksiders, das war, glaube ich, ein anderes Spiel. Das hattest du mir schon mal gesagt, aber das Studio wurde, was jetzt Crytek übernommen hat, waren nicht die Darksiders gemacht haben.
Okay.
Ich weiß es auch nicht mehr jetzt auswendig, wie genau, aber ich weiß, dass du es mir gesagt hattest und als ich es mal irgendwann dann nachlesen wollte, hatte ich halt irgendwie gelesen, dass es anders war. Wie dem auch sei, aber jetzt hat es irgendwie, hat sich sogar, ich kann mal gucken, aber ist auch egal.
Aber generell, also Call of Duty finde ich zum Beispiel, das ist too much. Also jetzt wird ja wahrscheinlich irgendwann das Modern Warfare 4 rauskommen. Das ist so, jedes Jahr ein neues Call of Duty. Weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss.
Ist das denn schon
angekündigt? Aber wenn du die guckst, wie die Verkaufszahlen sind,
ja, dann spricht natürlich alles
dagegen. Das sind ja meistens die meistverkauften Spiele.
Das ist aber für mich genau das Gleiche, warum manche Zeitungen die höchste Auflage in Deutschland haben, was ich dann auch nicht unbedingt verstehe. Also das ist
okay.
Das ist so ein generelles Problem. Ich glaube, das ist einfach die leichte Kost, die dann von vielen Leuten einfach bevorzugt wird. Ich verstehe halt nicht, wie es sein kann. Ich weiß nicht mehr, was die Verkaufszahlen waren, aber das ist ein Spiel, was da wie Darksiders 2, was von allen Fachzeitschriften gefeiert worden ist, wo ich kann mich noch an den GamePro-Artikel erinnern, beziehungsweise an das Video, wo die am Ende gesagt haben, egal ob man Fan von diesem Genre ist oder nicht, dieses Spiel wäre so gut, das kann man nicht vorbeigehen lassen. Selbst wenn man diese Spiele eigentlich nicht spielt, sollte man sich das Spiel trotzdem kaufen. Dass so ein Spiel sich halt, was weiß ich, 2,5 Millionen Mal verkauft oder so, oder halt nicht wie so ein Blockbuster-Titel. Und so ein Spiel wie Call of Duty, wo man das Gefühl hat, man macht zum 100. Mal das Gleiche, wirklich alle Verkaufsrekorde bricht und sich so häufig verkauft, dass sie sich alle eine goldene Nase dran verdienen. Ich sehe gerade hier, 2 Millionen wäre notwendig gewesen, um die Kosten zu decken. Also es ist...
ja, aber es sind wesentlich weniger wohl gewesen, so ein paar hunderttausend im Endeffekt.
Ja, also das kann ich halt nicht verstehen. Wie gesagt, es ist so abgefeiert worden. Und ich weiß nicht, ob das... Ich glaube halt, dass bei diesen AAA-Titeln auch sehr, sehr viel an der
Marketing-Maschinerie
liegt.
Gerade bei Darksiders, glaube ich, ziemlich schlecht gelaufen, dass da auch wenig gemacht wurde. Auf jeden Fall, um das kurz noch einzuwerfen, also Darksiders wurde von, also das IP wurde von Ubisoft und Square Enix übernommen.
Okay.
Das macht ja schon Hoffnung, dass da nochmal zum einen ein weiterer Teil kommt und vor allen Dingen dann vielleicht auch mal das Marketing nicht ganz so schlecht aufgesetzt wird und dann ist dann doch nochmal eine Wiedergeburt erfährt.
Wobei ich bei Square Enix jetzt erstmal so ein bisschen die Hoffnung habe, dass es an den... Square Enix ist ja, glaube ich, so ziemlich geteilt. Ich meine, die haben mehr so eine westliche Welt, sage ich jetzt mal, so westliche Entwickler und östliche Entwickler, die unterschiedliche Spiele produzieren. Und soweit ich weiß, sind die westlichen Titel momentan eher erfolgreicher, während die östlichen Titel wären jetzt was wie Final Fantasy zum Beispiel gewesen oder so. Ich hoffe, dass es dann an die westliche Abteilung geht, weil den nächsten Bösen aus Darksiders, der dann Japano-stilmäßig angehaucht wäre, wäre jetzt vielleicht nicht so gelungen.
Nee, glaube ich aber auch nicht. Ups. Ja.
Aber wie ist denn allgemein, vielleicht mal so als generelles Fortsetzung eher gewollt oder eher, Mario, wie siehst du das? Findest du Fortsetzungen gut oder findest du, es sollte mal mehr neue IPs geben?
Also bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich weniger spiele als früher irgendwie. Aber wenn ich jetzt was habe, so wie Gears of War, was ich jetzt früher halt immer gespielt habe, und dann kommt dann eine Fortsetzung raus, dann denke ich, oh komm, die musst du aber jetzt nochmal, die musst du jetzt nochmal spielen. Deswegen finde ich halt diese konsequenten Fortsetzungen, also machen mir halt dann noch Spaß.
Aber du bist auch wirklich eher auf das versteift, also nicht versteift, sondern einfach hier, dass da habe ich die ersten 2-3 Teile von gespielt, die haben mir viel Spaß gemacht, dann spiele ich auch mal den nächsten Teil. Und neue IPs?
Naja, muss nicht sein. Okay. Also nicht so im Überfluss, oder wie soll man sagen. Das ist auch immer ein Zeitproblem, deswegen.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen, wenn man so eine Fortsetzung spielt, ist es ja immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Man hat ja auch jetzt Diablo 3. Man wusste von Anfang an, als man Tristram dann in okay, da war es jetzt neu Tristram, aber wo man mit Deckard Cain gesprochen hat, man kennt sich. Also es ist so eine bekannte Welt und man muss sich nicht viel an neue Geschichten oder Orte gewöhnen. Die das am besten kennen, sind die Leute, die Elder Scrolls Spiele spielen. Damals ja Morrowind und Oblivion und jetzt Skyrim. Das ist ja alles die gleiche Welt. Mhm. Und das heißt, die kennen die Orte, die wissen, wo sie ungefähr hin müssen. Und das ist natürlich schon angenehm. Und man muss sich nicht an neue Namen gewöhnen oder neue Lore, die irgendwo dahinter steckt.
Muss ich eh nicht, ich klicke die Dinger ja weg. Aber ich finde, man kann es einfach mal so als Parallele sehen. Mit Filmen ist ja das Gleiche. Auch da haben wir ja viele Fortsetzungen. Und so zum Beispiel bei Stirb langsam Teil 5 wird es halt einfach albern langsam. Und ich glaube, das kann man auch so vielleicht für Videospiele so einfach verallgemeinern, dass das auch irgendwann mal ausgelutscht ist. Vor allem, wenn Geschichten auch eigentlich abgeschlossen waren, wie jetzt bei Gears of War, und dann bringt man halt einfach das Prequel raus. Das ist halt so.
Möchtest du damit ausdrücken, dass du nicht sehr begeistert bist, dass Disney sich überlegt hat, nochmal einen neuen Star Wars Film zu drehen?
da wüsste ich jetzt gar nicht, weil das fände ich vielleicht sogar trotzdem cool, weil bei den Star Trek Filmen zum Beispiel
Star
sieht
Wars.
Man, nein, bei den Star Trek Filmen sieht man, wie ein Star Trek Film heutzutage eben wäre. Nämlich viel actionreicher, einfach von den Kameraarten her. Also es ist befremdlich, wenn man sich Star Trek 1 anguckt. Ne? Es ist einfach so. Man kann ihn sich heutzutage nicht mehr angucken. Wo so Spock dann, nee, das ist nicht im ersten Teil, wo er mit diesem Stirnband dann auf der Erde ist und alles ist so 80er und das ist einfach komisch. So einen Film kann man sich heute nicht mehr angucken, außer als Nostalgiker irgendwie. Und wenn man jetzt aber grundsätzlich so die Welt interessant findet, das Universum da interessant findet, dann ist es natürlich schon cool. Bei Star Wars wüsste ich jetzt nicht so recht. Also, aber auch das wäre wahrscheinlich ein Film, der jetzt auch von der Machart her und von dem Art, also wie er geschnitten ist und sowas, ein ganz anderer Film wäre. Na, und da würde ich es vielleicht sogar auch interessant finden. Naja. Genau, das andere, ich weiß gar nicht, es ist ja dann bei Bioshock ist es ja kein Prequel, aber auch da ist es ja in Wirklichkeit der dritte Teil quasi, ne? Aber einfach richtig. Jetzt mal in einer ganz anderen Welt und man hat zwar so das Spiel von den Mechaniken her übernommen, aber es ist ein anderes Spiel dadurch eigentlich.
Ist vielleicht das ist gewohntes Gameplay in einer neuen Welt.
Genau, das ist vielleicht auch eine ganz coole Art und Weise, wie man eben das so.
Was ist das jetzt für eine Welt? Ist sie nicht mehr unter Wasser?
Nee, die ist jetzt über den Wolken.
Okay.
Also du bist jetzt in so einer Wolkenstadt irgendwie. Warum, weshalb, weswegen, weiß ich noch nicht. Ich habe ja erst kurz angespielt gehabt. Aber ansonsten eben gleiche Spielmechanik. Du hast nach wie vor deine Genmutationen da auf der linken.
Plasmide heißen die, glaube
ich. Ja, ob sie da jetzt auch dann Plasmide heißen, weiß ich nicht genau. Plasmide heißen sie. Und rechte Hand halt die Waffe. Aber eben ganz, ganz neues Setting. Sieht zwar ähnlich aus, aber ist vielleicht dann auch ein ganz, ganz guter Zwischenweg einfach zwischen eben dem Altbekannten und trotzdem noch jede Menge Neuem. Weil einfach Story ist in Videospielen nach drei Teilen manchmal vielleicht ausgelutscht. Nur in Bioshock Infinite habe ich euch ja gestern so ein lustiges Foto geschickt. Da gibt es schon einen Season Pass zu kaufen. Und der Season Pass ist ja eigentlich schon was man sich kaufen kann, weil der umfasst ja einfach alle DLCs, die es in der Laufzeit geben wird. Man tritt quasi so ein bisschen in Vorleistung, indem man sagt, ich bezahle einfach jetzt schon für die DLCs, die noch gar nicht draußen sind, in der Hoffnung, dass die auch wirklich rauskommen und dass die auch vor allen Dingen wirklich gut sind, wenn sie rauskommen. Aber dafür sparst du halt ein bisschen Geld dabei und kriegst manchmal noch so ein paar kleine Goodies dabei. Und bei Bioshock Infinite war es jetzt so, dass da im Spiel selber stand Season Pass und darunter frei. Da habe ich gedacht, cool, einen kostenlosen Season Pass, was soll das denn sein? Kaufe ich doch mal. Dann habe ich draufgeklickt. Und dann stand da aber bei Preis plötzlich nicht mehr frei, sondern minus 1. Aber auch das, ich meine, ich habe natürlich dann schon gemerkt, okay, das wird jetzt irgendwie nicht ganz in Ordnung sein gerade. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt sage, Kauf bestätigen? Und es kam dann halt die Meldung, dass mein Xbox Live-Konto nicht genügend Microsoft Points hätte. Ich hatte nämlich nur 1.900, was nicht gereicht hat, um den recht günstigen Preis von 4.294.967.259 Punkten zu bezahlen. Ich hatte aber die Möglichkeit, unten noch drauf zu klicken, Punkte erwerben.
Ja, hätte er mal gemacht.
Dann hätte er meine Kreditkarte belastet mit der Summe. War auf jeden Fall ein lustiger
Fehler. Wie war das nochmal? Ein
Fehler.
100 Punkte sind ungefähr, nee, wie war 1000 ja,
ungefähr
Punkte
sind 1 Euro? Nee, 100 ungefähr.
Achso, 100 Punkte sind 1 Euro?
Ja, ungefähr. Also ganz grob, also ein paar weniger, aber
100 Punkte ist 1 Euro, okay, dann hättest du gut investiert.
Ja, hätte
50 Millionen.
Also ob der Season Pass das jetzt wirklich wert gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Aber, ja.
Das sah auf jeden Fall lustig aus, auch schon der Screenshot.
Ich habe überlegt, ob ich ihn noch irgendwo anders rumschicke oder sowas, aber werden wahrscheinlich auch schon andere gehabt haben und irgendwo rumgetwittert haben oder sowas. Gut, also das ist wahrscheinlich auch das, was ihr jetzt die nächsten Tage spielen werdet, ne? Wochen, besser gesagt. Du nicht, du bist schon fast durch.
Und nee, ja, Gears of War, aber jetzt
Nein, Entschuldigung, ja, aber die beiden Titel, in Summe wird das sein, was uns drei jetzt die nächsten Wochen so beschäftigt.
Nee, bei mir im Hotel werde ich jetzt Halo Reach spielen.
Ich nicht, ja.
Ich bin ja noch bei Gears of War ganz am Anfang. Wie gesagt, deswegen Halo Reach wird im Hotel der nächste Titel sein. Assassin's Creed 2 werde ich jetzt endlich mal versuchen zu beenden auf der PlayStation 3. Und sobald ich Halo Reach durch habe, werde ich mal versuchen, StarCraft 2 zu Ende zu spielen, dass ich mit Heart of the Swarm anfangen kann. Ich wollte ja zuerst StarCraft 2 Wings of Liberty durchspielen, bevor ich dann mit Heart of the Swarm anfange. Das bei mir so auf der Agenda.
Okay, und also Mario Judgment.
Genau.
Und Clash of Clans.
Sowieso.
Ja, ich werde wohl Bioshock Infinite und auch Gears of War mir mal mitnehmen nächste Woche. Gucken, was ich dann spiele. Bevor wir zu viel über Spiele sprechen, ich hatte mir mal einmal gedacht, was ganz nett wäre, wäre halt mal einfach so über unsere Lieblings-Apps ein bisschen zu sprechen. Also zum einen darf dann vielleicht sogar auch ein Spiel auf dem iOS- oder Android-Gerät oder was auch immer sein, aber hat ja keiner hier. Und da würde mich nämlich mal interessieren, was ihr denn da so an Apps habt, die ihr so regelmäßig nutzt und was euch so das Leben schöner macht. Und da könntest du jetzt auch am besten
meine Lieblings-App
das dahin ist mirroren, nicht? Für uns. Ist im WLAN
ich
damit?
Ich kann das da,
dann das.
Meine Lieblings-App ist eigentlich eine alte App, aber jetzt sagen wir mal gerade wieder ganz aktuell im Thema, denn die App heißt Reader mit 2 E und das ist halt eine App, die wahrscheinlich viele kennen, mit der man RSS-Feeds abonnieren kann. Mhm. Und ich nutze das doch eigentlich sehr gerne, dass ich darüber News aufnehme. Und die basiert halt auf dem Google Reader, der jetzt leider zum 1.7. seinen Dienst einstellt. Und deswegen möchte ich die jetzt auch noch mal hier besonders in den Vordergrund stellen. Was ich an der Reader-App jetzt speziell gerne mag, ist, dass die mir eben auch ermöglicht, diese RSS-Feeds offline zu lesen. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo jetzt kein WLAN ist oder ich bin im Urlaub oder sonst irgendwas und gehe nur ab und zu durch die Lobby, wo ich irgendwie WLAN habe, ist das immer eine super Methode quasi, das einmal aufzuladen und im Nachhinein die News alle zu lesen.
Lädt er die dann automatisch, so wie er WLAN hat, oder musst du da nochmal irgendwie in die App reingehen?
Was ich gehe immer in die App rein und aktualisiere das. Ich weiß nicht, ob es eine Einstellung gibt, mit der das automatisch geht, aber das mache ich ja schon manuell. Normalerweise ist man ja immer online, aber es gibt eben die Fälle. Zum Beispiel bei dem Friseur, wo ich manchmal bin, da weiß ich schon im Vorhinein, da ist kein Handyempfang. Wenn ich jetzt auf dem Weg dahin bin, dann aktualisiere ich die einmal und dann kann ich eben die ganzen News dann da nochmal lesen, so im Offline-Modus. Mhm. Und Sachen, die mich dann interessieren, kann ich von da aus dann irgendwie mit dem Stern versehen oder ich kann die eben auch versenden an Instapaper, was auch immer, um mir das dann später dann nochmal anzusehen, wenn ich in dem Offline-Modus quasi bin. Und überhaupt diese Geschichte, dass Google jetzt diesen einen Dienst da einstellt, die finde ich schon sehr traurig. Hoffe halt jetzt, also Reader selber, die haben getwittert, sie würden da dran arbeiten, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Es gibt ja jetzt schon verschiedenste Dienste, kann man ja im Internet ganz viele lesen, die sagen, was ich was, nimmt Feedly, nimmt sonst irgendwas, aber ich werde da noch ein bisschen abwarten, in der Hoffnung, dass ich einen Dienst finde, mit dem ich eben dann wieder meinen Reader hier aufladen kann oder eben eine Alternativ-App finde, die irgendwie ähnlich ist, dass eben gerade dieses Offline-Lesen auch geht, weil ich das schon sehr schön finde. Wie gesagt, von Google bin ich jetzt auch so ein bisschen enttäuscht und werde jetzt auch so ein bisschen vorsichtiger sein, was ich zukünftig für Dienste von denen nutze. Jetzt zum Beispiel die Woche kamen die um die Ecke mit so einer Art Notizbuchfunktion, die sie jetzt da in der Cloud haben, sowas ähnliches wie Evernote, gibt es jetzt auch von Google. Und das sind jetzt alles so Sachen, wo ich dann immer denken werde, naja gut, überlegst dir zweimal, bevor du bei Google jetzt wieder irgendeinen neuen Dienst abonniert. Man kann ja nie wissen, wann die erkennen, der lohnt sich für die nicht und dann wird er eben wieder deaktiviert.
Aber du hast ja nie was für bezahlt, das ist ja immer das.
Genau, aber ich würde jetzt lieber, also wenn Google mir jetzt sagen würde, zahl jetzt hier 5 Euro dafür im Monat, dann würde ich das ja auch bezahlen. Ja.
Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Evernote zahle ich momentan auch nichts, aber ich weiß, die haben eine Bezahl, also es gibt auch die Möglichkeit, da was zu bezahlen. Wenn die jetzt mal irgendwann sagen, jetzt hast du alle deine Notizen bei mir und jetzt musst du aber dafür bezahlen, würde ich es wahrscheinlich auch machen, es sei denn, die würden es natürlich übertreiben. Aber ich kann mich nicht beschweren, aber ich muss es mir halt im Vorhinein überlegen, ob ich das mache. Und das ist jetzt eben ein Punkt, wo ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht bin oder wie soll man sagen, dass die jetzt einfach so einen Dienst einstellen, den ich wirklich sehr viel nutze, der mir wirklich wichtig ist.
Genau, es wird ja dann wahrscheinlich, wie du sagtest, eine Alternative dann geben für dich, Feedly oder was auch immer.
Genau.
Ich wollte ja auch mal das TTRSS auf der Nordic Talking-Seite dann mal irgendwo auf einer Subdomain schalten. Und dann kannst du ja gucken, vielleicht geht dir das sogar dann. Hättest du da dein eigenes.
Genau, das ist ein serverbasierter Reader, der dann die News aggregiert und du die dann auch wieder abrufen kannst.
Genau, da ist nur die Frage, ob das dann mit dem Reader zum Beispiel funktioniert oder ob der jetzt noch sehr oft.
Ja.
Unterstützt der schon andere
Bisher noch Endpoints? Nicht.
Okay, also kannst nur Google mitnehmen, okay. Aber das ist natürlich dann immer das Sicherste eigentlich, wenn man sich was auf dem eigenen Server installiert, kann natürlich nicht jeder oder hat jetzt nicht jeder einen eigenen Server.
Ja.
Und im Idealfall dann noch irgendwas, was open sourceig ist. Und dann hast du da natürlich eine gewisse Sicherheit, dass du das die nächsten Jahre weiterverwenden kannst.
Mhm.
Noch irgendwelche anderen kleinen Spielzeuge, die dir da deinen Alltag erleichtern?
Nee, momentan nicht.
Auch auf dem iPad jetzt nichts Besonderes?
Ich gucke noch mal gerade drauf. Ich habe jetzt auf meinem iPad Mini habe ich jetzt wirklich nur die Sachen, die ich wirklich oft brauche. Im Gegensatz zu meinem alten iPad 1, wo ich ja alles Mögliche drauf habe. Aber da habe ich jetzt auch nichts Neues drauf.
Okay. Also ich habe auch so ein paar Apps, die ich eigentlich wirklich immer sehr häufig nutze. Genau, zum einen, da noch ein kleiner Nachtrag, hatte ich nämlich gerade vergessen zu sagen, zum Thema XBMC. Und zwar gibt es auch fürs iPad und fürs iPhone einen XBMC Remote Control Client, mit dem ich dann eben mich einfach über eine native App mit dem Gerät verbinden kann und dann eben das fernsteuern kann.
Also, brauche ich ja gar kein Android.
Da brauchst du kein Android für, genau.
Es geht auch mit Android.
Sagen wir es mal so anders. Genau, aber das Teil auf dem iPad ist auch echt toll. Es ist gerade alles Apple TV, XBMC-mäßige gerade aus, deswegen kann ich es nicht zeigen. Auf jeden Fall, das ist die XBMC Remote App, mit der ich halt super alles da fernsteuern kann, wie gesagt. Die nehme ich. Und Thema Fernsteuern ist halt auch grundsätzlich was mich sehr beschäftigt, wo ich verschiedene Apps für ausprobiert habe, weil, wer kennt das nicht, du sitzt auf der Couch, hast natürlich dein iPad dabei und auf dem Rechner zum Beispiel lade ich gerade irgendwas Riesengroßes per FTP hoch an Bastian oder so und möchte mal gucken, ob das durch ist, damit ich ihm schreiben kann, ist jetzt da, kannst du jetzt runterladen. Oder man hat, keine Ahnung, irgendwie irgendeine Software, die man gerade noch mal eben schnell installieren möchte und das dauert dann ein bisschen länger und man bleibt nicht so lange. Auf jeden Fall so dieses, ich möchte mal einfach gerade auf meinen Rechner draufgehen, um zu gucken, was da gerade los ist. Ich möchte ihn quasi fernsteuern. Und da gibt es jetzt verschiedene Apps, mit denen ich das mache. Und da gibt es dann auch von kostenlos bis ziemlich teuer eigentlich so ziemlich alles vertreten. Und jetzt muss ich gerade mal einmal kurz was machen hier. Und zwar die erste App, die nennt sich Screens. Und das ist im Prinzip ein VNC-Client. Und das heißt, ich kann auf alles drauf, wo ich einen VNC-Server habe. Und das Schöne am Mac ist halt eben, dass der schon von vornherein ja einen VNC-Server drin hat, weswegen ich da jetzt quasi gar nichts für brauche. Das funktioniert halt wirklich toll. Und ist zumindest auf dem Mac so eigentlich die Variante, die ich da bevorzuge, dadurch, dass ich, wie gesagt, nichts installieren muss. Ich habe jetzt gerade mal hier für die Kollegen vor Ort quasi mein iMac per AirPlay Mirror auf das Apple TV gebracht. Deswegen sehen die jetzt hier und ich kann es jetzt aber über mein iPad gerade alles wirklich wunderbar fernsteuern. Das Einzige ist halt eben mit der Auflösung natürlich oder das mit der Größe von dem Gerät, dass ich dann natürlich nicht immer alles erkennen kann, aber ich kann dann halt auch hier einfach entsprechend mit einer Pinch-Geste immer reinzoomen und mich dann da so frei bewegen, kann dann auch wirklich jeden Buchstaben eigentlich erkennen, indem ich die entsprechenden Ausschnitte dann größer mache und sowas. Ist auf jeden Fall wunderbar, man kann da wirklich alles mitmachen. Roman schreiben würde ich jetzt so nicht, aber eben für diese Sachen, die man eben oft hat, mal eben schnell was nachgucken, mal eben schnell Mist, ich habe iTunes angelassen, möchte das jetzt ausmachen, irgendwas nervt mich gerade und ich habe keine Lust aufzustehen, wunderbar. Da ist halt eben Screens, ein recht schönes, kostet allerdings auch, kannst du gerade einmal kurz gucken, wie teuer das gerade ist, weil wenn man es einmal gekauft hat, sieht man es ja nicht mehr. Ich glaube, es hat aber irgendwie 10 oder sogar 20 Euro gekostet. Wie gesagt, VNC-Client funktioniert, ohne dass man was installieren muss auf Mac. Und wenn ich jetzt unter Windows das Ganze nutzen wollen würde, müsste ich da halt noch einen VNC-Server installieren. Eine andere Remote-App, die auch ziemlich cool ist und auch immer mal wieder im Sale war, ich glaube, ich habe sie auch gekauft, als sie mal ein bisschen günstiger war, das ist die App Splashtop Remote, beziehungsweise einfach nur Splashtop 2 heißt die aktuelle Version
jetzt. Die nutze ich auch.
Und da ist halt eben der, in Anführungszeichen, Nachteil, dass ich halt auf dem PC was oder auf dem Mac einen Server dafür installieren muss. Der Server an sich ist natürlich dann auch kostenlos, aber ich brauche halt irgendwas vorher, um drauf zu kommen. Vorteil von dem Splashtop ist allerdings, dass es einfach so krass schnell läuft. Also man kann sogar spielen darüber. Also das ist ist echt richtig, richtig geil. Was es halt eben macht, es ändert dann meistens auch die Auflösung, wenn ich mich connecte. Das kann man ausstellen, wenn man es nicht möchte, aber wenn man es anlässt, ist es halt insofern ganz schön, weil man nicht mehr hin und her scrollen muss ständig, um was sehen zu können. Jetzt, Moment.
Also Screens kostet 18 Euro.
18 Euro
sogar. Ist aber dann für iPad und iPhone
nutzbar. Genau. Und ist halt einfach echt genial. So, ich habe das jetzt mal hier drauf gemacht. Und jetzt mal nochmal gerade Splashtop. Und gerade wenn man sich mit einem Windows-Gerät verbinden möchte, dann finde ich Splashtop eigentlich richtig, richtig cool. Weil du hast nämlich dann auf deinem iPad eigentlich so die Experience, wie Surface sein sollte, finde ich. Also ich persönlich kann da richtig cool eigentlich alles mitmachen.
Ich gestehe es ja, ich habe ja auch noch einen PC und der steht auch im Arbeitszimmer. Und wenn ich jetzt woanders bin, im anderen Zimmer, nutze ich auch sehr oft, sehr gern den Splashtop. Sowohl eben auf dem iPad oder vielleicht auch mal iPhone, aber eben auch vom Mac aus. Das ist eigentlich ganz schön, dass man halt von allen Devices dann gut zugreifen kann.
Ja, was irgendwie bei Windows ist, ist, dass die Buttons da irgendwie schöner oder weil die ein bisschen größer sind oder sowas. Auf jeden Fall kann ich sie, also ich kann wenn ich mit Splashtop wo drauf gehe, dann komme ich besser zurecht, wenn da ein Windows drauf ist. Also auf Mac funktioniert es irgendwie nicht ganz so toll, aber unter Windows wirklich richtig, richtig geil. Also du hast dann, hier Basti, kannst du mal kurz mit rumspielen. Als Remote-App wirklich richtig, richtig cool. Und wenn man dann, kannst du gerade dann, na, also du merkst schon, das ist von der Antwortzeit und sowas, ist das wirklich, als hättest du dann Windows auf deinem iPad plötzlich drauf. Richtig genial. So, und jetzt gehe ich aber gerade noch mal per Screens auf meinen iMac drauf, genau. Und wenn man jetzt eben so ein etwas anderes Setup mal hätte. Ach genau, und ein Vorteil noch von Splashtop ist, dass es auch remote funktioniert. Also remote im Sinne von nicht nur im LAN, sondern auch über WAN. Das heißt, wenn ich im Hotel sitze und müsste hier mal wieder ein Incident bearbeiten zu Hause, weil der Drucker nicht druckt, dann könnte ich das sogar auch einfach von meinem iPad über Splashtop eben auf den Client, den man dann entsprechend administrieren muss, quasi drauf. Das ist ein Dienst, der kostet normalerweise jährlich irgendwie eine Gebühr. Das finde ich jetzt auch vom Ansatz her eigentlich nicht so schön. Lieber einmal dann gerne auch 20 Euro bezahlen und dafür funktioniert das dann. Bei Splashtop gibt es jetzt so ein paar Features, die man quasi monatlich oder jährlich dazu kauft. Das ist halt zum einen eben dieses per Remote-Zugriff. Das ist bei mir, weil ich das damals gekauft habe, als es noch uneingeschränkt dabei war, haben sie sich so als kleines Gimmick überlegt, dass die Leute, die es davor gekauft haben, Lifetime Lizenz einfach dafür kriegen und das dann damit nutzen können. Neu dazugekommen sind noch so ein paar Features, dass du ein virtuelles Gamepad auch haben kannst. Gerade wenn man eben wirklich, man kann damit spielen und wenn man das möchte, dann kann man eben dieses virtuelle Gamepad noch irgendwie für ein paar Euro im Jahr nochmal dazu kaufen und sowas. Also ein paar ganz witzige Sachen, aber immer schon so, naja, da wird halt gerade ein bisschen, also von dem Lizenzmodell her finde ich es einfach nicht ganz so toll, aber naja, hilft ja nichts. So, und wenn man aber jetzt mal ein anderes Setup hätte, wo man eigentlich seinen Rechner nicht fern bedienen möchte, im Sinne von, ich will eine Screen-Sharing-Software haben, sondern ich habe einfach den Fall, dass ich meinen Rechner wirklich mal fernsteuern möchte. Und das kann dann zum Beispiel wie jetzt hier in dem Setup sein, wenn ich irgendwie per AirPlay einfach das auf den Fernseher gemirrored habe. Und dann gibt es eben eine App, die nennt sich, also generell gibt es erstmal überhaupt ein Tool, das nennt sich Better Touch Tool. Das ist eigentlich auch so das Must-Have-Tool auf dem iMac, was einfach mehrere Features hat. Zum einen kannst du Windows-Snapping aktivieren, das, was man unter Windows 7 kennt, dass du ein Fenster einfach nach links ziehst und dann hat es eben die linke Bildschirmhälfte ausgefüllt. Nach rechts und nach oben hast du Fullscreen und das kann das dann eben auch. Man kann aber auch damit, deswegen heißt es eben Better Touch Tool, weil man verschiedene eigene Gesten definieren kann. Also wenn man jetzt ein MacBook hat oder eben dieses Trackpad am iMac hat, kann man eben sagen, wenn ich mit zwei Fingern von links oben nach rechts unten gehe, dann möchte ich gerne die und die App gestartet haben. Oder dann möchte ich gerne einfach die und die Tastenkombination an die App schicken oder sowas. Also kann man sich eigene Gesten quasi mit konfigurieren. Das Tool ist kostenlos und wie gesagt, finde ich so das Must-Have-Programmchen, das allererste, was ich auf jeden iMac installiere oder auf jeden Mac, an den ich komme, ist immer Better Touch Tool. So, und da gibt es jetzt eben im App Store unter, also fürs iPad, ich weiß nicht, ob es auch fürs iPhone funktioniert, ein Tool, das nennt sich BTT Remote, für Better Touch Tool Remote. Und wenn ich das habe, kann ich mich damit einfach auf jeden Rechner in meinem LAN, der das Tool laufen hat, quasi connecten und kann dann, wenn ich jetzt so wie hier, ich sitze im Wohnzimmer, habe mein iMac ins Wohnzimmer gemirrored und kann jetzt hiermit einfach quasi wunderbar übers LAN das Ganze fernsteuern. Jetzt ist hier blöd, dadurch, dass das AirPlay ein bisschen laggy ist manchmal, ist es hier von der Steuerung auch her ein bisschen hakelig. Weil man hat halt zum einen erstmal so ein virtuelles Trackpad quasi, mit dem ich jetzt einfach nur die Maus bedienen kann. Die Maus wird dann halt so riesengroß, damit man die auch schön sehen kann. Und grundsätzlich kann man damit dann auch alles treffen. Man muss halt so ein bisschen, naja, so. Ich kann aber auch verschiedene Multitouch-Gesten damit machen und auch wieder ganz eigene Gesten definieren. Also alles das, was das Tool eigentlich kann, kann ich dann auch über mein iPad machen. Und was dann noch richtig cool ist, ist eben, dass ich einfach über einen Punkt hier Running Apps einfach alle Apps sehen kann, die gerade laufen und kann dann quasi alle Menübefehle, die diese App unterstützt, direkt über die App machen. Also sprich jetzt ein iTunes starten oder stoppen, wunderbar, ein Lied vor- oder zurückmachen oder aber auch irgendein Programm schließen, weil man das gerne geschlossen haben möchte, weil es die ganze Zeit da den Rechner gerade lahmlegt oder sowas. Also kann man im Prinzip wirklich den kompletten Rechner mit fernsteuern und selbst wenn man es nicht nutzt, würde ich es kaufen, einfach weil Better Touch Tool auf dem Mac so genial ist und einem so viel so oft treue Dienste erweist, dass man damit den Entwickler ein bisschen unterstützen kann. Also die letzte Remote-App, die ich so nutze, ist eben hier dieses Better Touch Tool Remote.
Okay.
Genau. Und der Bastian ist nicht so der App-Nutzer, oder hast du?
Also ich nutze wirklich nicht sehr viele Apps. Spieletechnisch mag ich es sehr, die alten Adventures, die umgesetzt wurden, diese Point-and-Click-Adventures, jetzt zum Beispiel Baphomets Fluch oder so, das finde ich ganz cool.
Aber ist das nicht Pain in the Ass, das jetzt zu spielen? Weil das ist doch wirklich noch Point and Click, oder nicht?
Ja, aber das ist trotzdem, spielt sich sehr, sehr angenehm. Um den Zorn unserer Gelsenkirchener Zuhörer auf mich zu ziehen, ich bin noch großer Fan der BVB-App, die ich dann doch installiert habe, beziehungsweise Kicker-App habe ich auch, um immer zwischendurch ein bisschen sportlich auf dem Laufenden zu sein. Von den Apps her, die ich wirklich von der Funktion her richtig cool finde, ist die SkyMap-App. Die gab es vorher, gab es halt Google SkyMap, aber mittlerweile gibt es davon auch eine für das iPhone. Und zwar ist das so, sagen wir mal, du bist irgendwie nachts unterwegs oder abends unterwegs und du guckst hoch zum Himmel und siehst da irgendein Sternenbild, was dich interessiert. Und du weißt aber nicht, welches es ist.
Ach, ich dachte, du meinst ja die Fußball- oder die Film-Sky-App.
Du hast jetzt irgendein Sternenbild, was dich interessiert. Ich rufe dir gerade mal bei mir auf die SkyMap und checkt halt deinen aktuellen Standort natürlich. Und dann kannst du halt das Ding einfach, also die App zeigt dann auf deinem Display an, was gerade für Sternbilder wo sind. Und je nachdem, wie du damit den Himmel abfährst, siehst du halt Reality.
Ja, das ist welche, ja was für Romantiker, ne?
Welche Sternbilder es sind. Und kannst halt so wirklich den Himmel abfahren und in die Richtung einfach gucken durch die App, was du da gerade siehst. Und dann wird dir halt auf dem Display angezeigt, welches Sternbild das jetzt ist oder was da gerade vielleicht für ein Planet irgendwo sichtbar ist. Und die finde ich halt ganz nett. Und
kurze Frage, warum zeigt ihr mir auch was, wenn ich das gerade nach unten halte?
Das liegt daran, dass wir nicht auf einer Scheibe leben. Okay. Ich mache hier doch mal mit Galileo Galilei vertraut.
Okay.
Also auf jeden Fall.
1-1, ja.
Fand ich die App ganz nett. Letzte Woche habe ich kennengelernt, dass die ZDF-Mediathek-App auch gar nicht so schlecht ist.
Gibt's die wieder?
Wenn man nämlich live zum Beispiel das Länderspiel gucken will abends und man ist aber leider nicht irgendwo in der Nähe von einem öffentlich-rechtlich zugänglichen Fernseher, kann man damit ganz entspannt Sachen, die im ZDF übertragen werden, wie zum Beispiel Sport, sich anschauen.
Ich habe jetzt die App, runtergeladen vor einer Woche oder wann. Allerdings hat die hier oben noch diesen Balken neu, das jetzt bei Apps immer erscheint, die man noch nicht benutzt hat.
Also die ZDF-Mediathek-App hatte ich nur runtergeladen, weil ich letztens das Länderspiel gucken wollte und halt nicht zu Hause war und nicht in der Nähe von einem Fernseher war. Das war halt schon ganz, ganz praktisch, die darüber gucken zu können. Und ich kann aber sagen, eine App, von der ich ziemlich enttäuscht war, ist die Amazon-App.
Das Windows-Shopping? Ich finde das gar nicht.
Die habe ich auch. Nee,
er hat ja das iPhone,
so, da ist ja das Windows-Shopping. Habe ich auch mal runtergeladen und fürs iPhone finde ich die sehr enttäuschend. Ja, und natürlich, also was jetzt leider von euch hier von niemandem genannt wurde, aber die wichtigste App, die ich nutze, ist die Podcast-App. Also,
ja, Mario, da bin ich auch enttäuscht, dass du da nicht hier Werbung für Instacast mal gemacht hast, wo du doch so ein Instacast-Fan
bist. Ja, ich dachte, wir sagen jetzt mal jeder eine App, die einem gerade heraussteht. Wenn ich jetzt von meinen 150 Apps, die ich habe, mir die wichtigsten jetzt erstmal sage, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger.
Den Reader nutzt man ja, nicht
Reader. Den Reader nutze ich täglich, Twitter nutze ich täglich, Instacast habe ich unten in der, wie heißt das, Startleiste drin. Safari Mail, Facebook.
Und du nutzt den, Du nutzt wirklich den Apple Podcast Client.
Mhm. Ich finde den angenehmer.
Für dich haben sie den programmiert, also okay.
Also ich fand
die Instacast. Der hat jetzt ein tolles Update erlebt
gerade. Hat jetzt ein Update. Ich finde die Instacast App fand ich anstrengend. Also ich fand die Podcast App.
Also ich finde Instacast
mir besser.
Super, aber ich habe jetzt gelesen, bei der Podcast-App hätten sie wirklich viel gemacht. Da hätte sich jetzt einiges geändert. Kann ich jetzt nicht beurteilen.
Also ich muss, wenn, dann auch die Podcast-App mittlerweile nutzen, weil ja nur die per Dock-Connector dann irgendwie von einem Radio unterstützt wird.
Weil du jetzt ein neues Auto hast und sich da die Gegebenheiten geändert haben.
Ja gut, vorher hatte ich über das über ein AUX-Kabel einfach spielen können, genau, und jetzt findet er die einfach nicht mehr. Findet wirklich nur die Dinger, die jetzt da im Media-Verzeichnis drin sind. Deswegen muss ich die jetzt dann da quasi auch gezwungenermaßen nutzen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht mehr ganz so schlimm ist. Sie wurde ja auch am Anfang sehr, sehr, sehr zerrissen. Ich meine, es ist natürlich immer noch komisch, warum hat man ein Tonband als, ne, also.
Ja, ich finde es lustig. Also es ist halt, ist halt Nostalgie irgendwo.
Ja, Aber wo wir gerade von Podcast-Client sprechen, da habe ich nämlich noch eine Frage von einem Arbeitskollegen gehabt, beziehungsweise von einem Kunden. Und zwar geht es darum, was der denn, du hast ja auch mal früher Android gehabt, ob du zufällig noch einen guten Podcast-Client.
Oh, da hatte ich einen super Client, der war auch gut. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Den kann ich aber nochmal im Nachhinein raussuchen. Ich weiß natürlich auch nicht, ob der noch aktuell ist. Ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, aber kann ich nochmal gucken.
Such das auf jeden Fall mal. Ja, und womit Bastian auch hätte das Länderspiel gucken können, ist eine App, die ich auch sehr schön finde. Und zwar ist das die App namens ITV. Wo ist sie denn?
Ich habe sie gerade bei dir unten rechts in der Start.
Also ach, sie ist unten rechts im Dock. Okay, da kann ich lange suchen. Und ITV, die App auf dem iOS-Gerät, kann alleine noch nicht viel. Sie braucht nämlich entweder einen DVB-T-Empfänger, den man an den Dock-Connector dran klemmt, was dann aber auch meistens dazu führt, dass man nicht wirklich was sieht, weil DVB-T, zumindest hier bei uns im Ruhrgebiet, mit so einer kleinen Mini-Fuzzi-Antenne und dann mitten im Zimmer, das wird nicht so viel. Aber es funktioniert eben auch mit einem DVB-T-Empfänger, der an meinem Mac dranhängt, wo dann eben auch die ITV-Software drauf ist, das aber übers Netz freigibt. Und das Tolle ist, das funktioniert sowohl im LAN als auch wieder über Internet entsprechend, wenn ich dann irgendwo im Hotel-WLAN eingehakt bin. Und damit kann ich dann wirklich auch ganz normal live Fernsehen gucken, kann aber auch, also habe dann alle Programme, die ich zu Hause sehen könnte, kann ich dann unterwegs gucken. Ich mache hier gerade mal Stellungswechsel auf Sat.1 an. Er puffert dann halt einen kleinen Moment und dann habe ich halt das Bild. Ist halt natürlich von der Qualität, das ist ein bisschen encoded nochmal, ein bisschen, ne? Aber okay, man kann zumindest Fernsehen gucken damit.
Mhm.
Und eben das Ganze geht, wie gesagt, sowohl über Inter als auch über Intranet. Nutze ich zum Beispiel auch, wenn ich mal in der Küche Fernsehen gucken möchte, weil wir gerade irgendwas ganz Spannendes gucken und dann, keine Ahnung, gerade zum Kochen kurz rüber müssen und dann kann ich da in der Küche wunderbar mit gucken. Man kann aber auch Aufnahmen programmieren darüber und auch aufgenommene Sachen gucken. Ich habe jetzt nichts hier im Filmarchiv, aber ist halt wirklich auch ganz, ganz toll. Kostet irgendwie 2,99 oder so. Die App, wie gesagt, man braucht halt den passenden DVB-T-Empfänger dazu oder einen DVB-T-Empfänger, der am Mac hängt. Und da muss dann eben die, heißt dann auch ITV-Software laufen. Die ist aber bei allen DVB-T-Empfängern von Elgato schon kostenlos dabei. Und ist wirklich richtig, richtig toll. Das ist auch noch eine App, die ich schon mal nutze. Habe ich jetzt allerdings noch nie unterwegs mit Fernsehen geguckt oder sowas, weil es, glaube ich, auch per 3G relativ schnell dein Volumen da aufgeballert hätte.
Mhm.
Gut. Reichst du das dann noch nach, Mario?
Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Client Beyond Pod Podcast Manager hieß, okay, oder sowas in der Richtung. Und der war halt, wie gesagt, das ist schon einige Jahre her, da war der, hatte ich da einen sehr guten Eindruck von. Das war halt meine Wahl. Aber ob das jetzt immer noch also jetzt, wie gesagt, heute beschäftige ich mich ja da nicht mehr mit dem Android-Apps. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Wobei ich hier gerade bei Android Pit hier so eine sehr gute Bewertung sehe. Schicke ich dir nochmal per Mail.
Mach das mal, dann schicke ich das weiter.
Okay. Gut, dann sind wir auch schon am Ende angekommen.
Ja, sind wir schon gut durchgekommen mit den Themen heute.
Ja.
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir am Ende angekommen sind, weil der hier.
Also, wenn ich.
Weil Google ja, gerade sich überlegt
hat, auch noch. Das ist jetzt wieder da.
Okay. Ich habe, also wir haben noch ein paar Themen mehr, aber ich denke mal, die...
Ja, die würden jetzt den Rahmen sprengen. Ja.
Die Highlights also haben wir angesprochen und alles andere machen wir halt beim nächsten Mal oder gibt die Zeit dann.
Ja, also wir haben auf jeden Fall noch eine große Liste an Themen, die wir an den nächsten Termin auch nochmal besprechen können.
Genau.
Ja, sehr schön.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören an die lieben Hörer.
An die zwei. Und
ja, es war auf jeden Fall auch sehr angenehm, es heute mal zu dritt hier.
Denke ich auch. Ist schön, dass wir das geschafft haben. Hoffe ich, dass es jetzt in Zukunft öfter klappt.
Genau, nächstes Mal dann fahren wir zu Mario. Haben auch heute keine knatschenden Stühle gehabt, weil wir ins Wohnzimmer umziehen mussten aus Platzgründen.
Es war ja auch viel gemütlicher. Ja, ich fand's jetzt allerdings auch schöner. Hatten wir den Wind hier, der gepfiffen hat.
Wir sind ja im Haunted Mansion.
Wir sind heute im Haunted Mansion, aber man hat es, glaube ich, nicht gehört. Ich habe es zumindest nicht mehr gehört. Na ja, gut. Die drei Leute, die dann den Podcast jetzt hören, vielleicht auch mal in iTunes mal abonnieren und vielleicht auch mal bewerten.
Das wäre natürlich super.
Dann vielleicht kriegen wir da ja sogar mal irgendwann eine Sternewertung hin oder sowas.
Ja.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören, genau.
Und ja,
bis zum nächsten Mal.
Bis tschüss. In zwei Wochen wahrscheinlich. Tschüss.
Tschüss.